Europa-Lava, der Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel mit Holger, Carsten und Markus.
Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge des Europa-Lava-Hörspiel-Podcastes. Wieder dabei sind wie immer Markus, Carsten und ich, Holger. Und heute haben wir erstmalig einen Gast dabei, Henning. Henning, sag Hallo zu unseren Zuhörern.
Guten Abend, hallihallo.
Hallo Henning.
Hi. Heute geht es, wie schon angekündigt in der letzten Folge, um die Jugendserie Die Jungs von Burg Schreckenstein und um die daraus resultierenden 5 Hörspiel-LPs und MCs, die bei Europa 1978 erschienen sind. Zu Beginn gehen wir erstmal auf den Autoren ein. Oliver Hassenkamp ist 1921 geboren und veröffentlichte 1959 sein erstes Buch der Schreckenstein-Serie. Er war aber nicht nur Jugendbuch- und Romanautor, sondern auch Kabarettist und Schauspieler. Zum Beispiel gründete er 1956 mit Erich Kästner die Münchner Lach- und Schießgesellschaft, ein politisches Kabarett, was weit über die Grenzen Münchens und Bayerns hinaus bekannt wurde. Da ist nach meinem Wissen, Markus, erinnerst du dich da vielleicht dran, in der ARD sogar ausgestrahlt wurde, glaube ich, früher oder sowas. Es lief zumindest im
Ja.
Fernsehen, meine ich, irgendwann.
Ja, auf alle Fälle. Es war insofern wahrscheinlich die ARD, weil es zu der Zeit noch nur einen Kanal gab.
Also Guter Grund, ja. weitere bekannte Mitglieder oder die später Bekanntheit erlangen sollten, waren der Kabarettist Dieter Hildebrandt oder zum Beispiel auch der von mir sehr geschätzte Schauspieler Hans-Jürgen Dietrich. Einigen ist er vielleicht oder hoffentlich vielmehr bekannt in seiner Rolle als Meisterdetektiv Balduin Pfiff, einer Hörspielserie, die er bei Maritim seine Stimme lieh. Sollte jemand diese Hörspiele nicht kennen, dringende Hörempfehlung, ist alles heutzutage in den üblichen Streamingportalen erhältlich. Zurück zu Oliver Hassenkamp. Ab 1959 veröffentlichte er, wie gesagt, die Buchserie Die Jungen von Burg Schreckenstein. Und er schrieb diese Serie in Erinnerung an seine eigene Zeit auf der Internatsschule Salem am Bodensee. Dass das auf der Ecke regional irgendwo spielt, entnimmt man auch den Büchern eigentlich recht schnell, da die Ortsnamen mit Grumblingen und Ähnlichem stark nach dem baden-württembergischen Raum klingen. Hassenkamp verstarb bereits 1987 im Alter von nur 66 Jahren infolge eines unverschuldeten Autounfalls. Und das ist wirklich doppelt schade, denn die Buchreihe blieb damit für immer unvollendet, denn sie wurde nicht von anderen Autoren fortgeführt, wie es häufiger bei Schneider-Buchserien der Fall war. Als Beispiel Enid Blyton, glaube ich, Markus, wie viele Bücher sind von Enid Blyton bei Hani und Nani?
Also
Sechs?
da sind es
Acht?
nur 6 und da hatten, also es gibt ja ohnehin ganz viele Reihen, also zum Beispiel Tina und Tini erschien ja auch unter dem Namen Enid Blyton. Da ist nicht eine Geschichte von ihr. Bei Hani und Nani sind es 6 Bücher, ja.
Ah, okay, ja. Und nach 27 Büchern waren es, glaube ich, Henning, das weißt du, sonst 27 Bücher?
27 Bücher, genau.
Ja,
Da war Schluss.
War dann leider Schluss. Und damit wurden einige Handlungsstränge, die begonnen wurden, später nicht zu Ende geführt. Beispiel kriegt die Burgschule die Zulassung für Abiturprüfungen und Ähnliches. Das blieb am Ende offen zurück. Wenn man Oliver Hassenkamp mal live aus Lebzeiten heraus erleben möchte als Schauspieler, dann sei wie passend für ihn, die Lümmel von der ersten Bank zu empfehlen. Der erste Teil,
Oh
da
mein
spielt
Gott.
er ein Studienrat, Priel.
Ja, aber ist ja schrecklich.
Aber ja,
Okay, ja.
keiner hat sie gesehen, aber jeder kennt sie. Das gibt es ja öfter mal. Stichwort McDonald's oder Bild-Zeitung.
Ah, die sind doch klasse.
War
ich
es die
wollte gerade sagen,
Filme?
Also einer von uns vier hat, glaube ich, 7 DVDs von
die
der Reihe zu Hause, nicht
Pokerfilme.
Carsten?
Ja, natürlich, selbstredend. Aber ich kann noch erwähnen, er spielte auch mit in sozusagen der Vorgängerserie, nämlich in diesen Lausbubengeschichten nach Ludwig Thoma und da auch schon 1964, 65. Und das ist ja auch so eine Streichespielserie, genau wie die Lümmel von der ersten Bank. Und das ist wiederum irgendwie auch, sag ich mal, so ein Motiv bei den Schreckensteinern.
Das stimmt natürlich, ja. Und die hast du alle zu Hause, Carsten?
Was, diese 6 Filme? Das ist doch nicht viel.
Nee,
nein,
ich glaube,
es geht
du hast
um die
auch mehr,
Lümmel von der
aber es
ersten
geht um
Bank.
deine.
Jetzt guck mal nicht so.
Ja, die muss man auch haben.
Natürlich,
Du hast
natürlich.
die wirklich auf DVD oder was?
Auf Blu-ray, bitte.
Um Gottes Willen. Ist das als Bonusmaterial dann ein Interview mit Hansi Kraus? Wahrscheinlich,
oh Gott,
ja. Naja, gut, okay.
Randthema,
ja.
Ja. In meiner Generation war es auf jeden Fall so, was die Schreckensteine angeht, dass das immer so ein bisschen das Jungs-Pendant war zu eben der Hani und Nani-Serie. Also so Jungs lasen eben die Schreckensteiner und die Mädchen lasen Hani und Nani. Wobei das ein bisschen eigenartig ist, denn Hani und Nani wurde in Deutschland nach den Schreckensteinern erst veröffentlicht. Die kam in Deutschland erst ab 1965 raus. Da war Schreckenstein, glaube ich, schon beim fünften oder sechsten Buch. Doch widmen wir uns den Hörspielen. Fangen wir doch einfach mal an. Markus, hattest du die Hörspiele oder kanntest du die Bücher? Und dann ganz wichtig, welchen Teil hattest du als erstes aus der Serie?
Ja, das war so ein kleiner Ausreißer. Ich war schon alt genug, um die Reihenfolge der gekauften Hörspiele selbst zu bestimmen. Ich kenne aber nur die Hörspiele und habe die Bücher nie gelesen. Ich glaube, bei Henning war es genau andersrum, oder?
Genau. Ich kenne tatsächlich nur die Bücher und jetzt ganz frisch die Hörspiele mal reingehört.
Und hast du die Bücher demnach in Kinderzeiten entdeckt und dann einfach alles gelesen, was da war? Und oder wie war das?
Auf den Büchern steht ja, glaube ich, für das Alter 10 bis 12 gedacht. Und ich bin tatsächlich, würde ich sagen, rückblickend so mit 9 oder 10 eingestiegen. Da war echt, das muss so 1980 gewesen sein. Da bin ich dann auf die Reihe gekommen über meine Großeltern. Die haben das irgendwie verschenkt. Ich weiß auch nicht, warum, kannten die wohl irgendwo her.
Gib's einfach hin, den komm.
Aber ich fand das gleich gut, weiß ich noch. Ich habe mir die dann gezielt tatsächlich auch gewünscht zu Weihnachten, zum Geburtstag. Da gab es ja schon einige auf dem Markt und die habe ich dann
Ja.
ziemlich schnell nach und nach bekommen.
Und jetzt du, Carsten.
Ja, ich kannte gar nichts davon in meiner Kindheit, weder die Bücher noch die Hörspiele. Und ich kannte nur die Cover in diesen Kleinstversionen als Werbeanteil auf den LP-Rückseiten. Und die sahen immer sehr vielversprechend aus mit dem Skelett und so ein bisschen Burgatmosphäre. Aber mir ist als Kind sowas
Das
nie in
war
die Hände
Hulibu.
geraten. Ja. Und ich kannte auch niemanden, der ein Buch oder eine Schallplatte oder Kassette aus der Reihe hatte. Das ist
Haben
recht
denn
merkwürdig, aber es war so.
alle deine Freunde auch nur Karl May gelesen? Der Eindruck
Nein.
erweckt sich etwas.
Nein, 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 nein. Aber wie gesagt, mit dieser Serie ist das ein bisschen rätselhaft. Ich habe auch bis heute den Eindruck, dass die ganze Serie nicht so eine hohe Auflage hatte. Denn die sind relativ selten, die Schallplatten.
Oh, finde
Aber
ich.
das ist jetzt subjektiv natürlich.
Ja, die waren ja auch nicht lange auf dem Markt durch diese 5 Folgen, die es gab. Die sind ja nur für ein Jahr produziert worden im Grunde.
Ja, stimmt. Und maximal bis 1982 im Grunde, ne? Also die hatten real höchstens 5 Jahre Marktexistenz eigentlich als Vinyl.
Maximal, ja. Ja.
Ja,
Wie waren das
okay.
bei dir, Holger? Du kanntest ja nur auch die Bücher irgendwie, oder?
Das, ja, ich habe die Bücher als erstes entdeckt. Ich würde auch so wie Henning sagen, frühe Grundschule. Und habe die dann ja gefressen, möchte ich sagen. Also es gab die bei uns in der Schulbücherei, das weiß ich noch, da habe ich die ausgeliehen, in der Stadtbücherei, ja, habe mir die schenken lassen. Wir reden da jetzt von 1983 ungefähr. Da war ja auch schon eine ganze Menge erschienen. Ich weiß nicht genau, wie viele, aber da waren die ja schon an die 20 Bände oder sowas draußen. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich irgendwann mal auf einem Stadtfestflohmarkt an einem Samstag die Kassette entdeckte von Folge 3, die Schreckensteiner. Und nicht wusste bis dahin, dass es die als Kassette gab. Deswegen glaube ich, dass die damals auch nicht mehr im Handel gewesen sind, was logisch wäre.
Ich glaube auch, die waren also maximal bis 82, aber vielleicht auch wirklich deutlich kürzer, ja.
Ja, und die habe ich da auf dem Flohmarkt entdeckt und war wirklich den ganzen Tag aufgeregt. Wie lustig, wie sich sowas einprägt bei jemandem, dass ich die abends nun hören würde, erstmalig. Und ich fand es wahnsinnig toll. Also das war ein elementarer Bestandteil meiner Kindheit. Ich habe Schreckenstein und Geheimnisum auch mit Abstand als Serien am meisten gelesen. TKKG, 5 Freunde, 3 Fragezeichen war alles Hörspiel. Und Schreckenstein und Geheimnisum Serie wurde gelesen. Alles, was da war. Das
Ja, das
unterscheidet
ist
mich
dann
dann
doch
wohl sehr von euch anderen dreien, merke ich gerade. So.
absolut, ja, sozusagen. Also die Bücher habe ich wirklich auch, ich will nicht sagen 50 Mal gelesen, aber wirklich sehr, sehr oft. Das waren ja immer so 110 Seiten, würde ich sagen. Die
Ja.
konnte man ja nachher so eine Dreiviertelstunde, würde ich mal sagen, weglesen, wenn man das gut genug kannte. Und ich kannte sie nachher gut genug. Und ich fand das immer zum, weiß ich auch nicht, zum Entspannen fabelhaft. Diese Bücher, diese Geschichten,
Das
ganz toll.
ging mir genauso. Wenn die Serie hatte bei mir nochmal dann so ein Comeback, da war ich auch schon weit, weit, weit hinterm Führerschein. Vor 20 Jahren ungefähr, würde ich sagen. Und da
Ich
habe ich mir
weiß,
dann
wovon du
gemerkt,
sprichst. Erzähl weiter.
ja, ich habe dann gemerkt, dass ich nicht alle Bücher habe und auch nicht in der echten Auflage vom Schneiderbuch Verlag und so weiter. Das musste dann ganz schnell geschlossen werden. Und jedes Buch, was ins Haus kam, wurde sofort nochmal gelesen. Und du
Henning,
hast
du kannst
recht, es
dich
dauert echt so
vor
eine
Lachen kaum
Stunde.
halten hier. Ich muss dasselbe gestehen. Also irgendwann im Studium bin ich auf so ein Sammelband gestoßen. Ich glaube, Bände 15 bis 27. Und da merkte ich auch erst, dass mir die letzten 5 Bände völlig unbekannt sind. Und dann war es fast peinlich, die zu kaufen, weiß ich noch.
Aber ich habe
So
sie
mit
gekriegt.
verstellter Stimme und falschem Bart, wie so, guten Tag, haben Sie vielleicht Band 27?
Bitte einpacken, ist natürlich nicht für mich.
Ja.
Für einen Freund,
Ja,
einen kranken Freund, einer kranken Mutter.
genau. Er ist sehr viel jünger als ich, derjenige, der.
Jetzt habe ich aber mal eine Frage an die Buchexperten. Also ich kenne jetzt ja nur diese fünf Hörspiele und die Bücher erschienen ja über einen sehr langen Zeitraum. Ist das immer sozusagen dieselbe Schülergruppe, also dieselbe Clique, die wir da auch von den Hörspielen kennen? Zieht sich das durch die ganze Buchreihe mit diesen Personen oder Figuren? Oder und wenn ja, altern die da auch oder bleibt das alles so im selben Rahmen?
Dann übergebe ich doch mal an unseren Gast. Henning, was meinst du?
Oh, vielen Dank. Ja, also ich würde sagen, die Kerngruppe bleibt gleich, diese sogenannten großen Ritter mit Ottokar und Stefan. Zwischendurch, ich glaube, Band 8, zwei neue, Jerry und Benny. Das ist, glaube ich, die einzige Abwechslung, die sich da mal tut. Und ganz in ganz späten Bänden, ich sage mal so 25, 26, wie gesagt, die kenne ich nicht so gut. Ich glaube, da tauchen noch mal ein paar neue Mädchen vielleicht auf, oder? Da bin
Ja,
ich aber
und
nicht.
ein neuer Junge taucht auch noch auf.
Ach,
Florian
der
kommt später noch mal,
Florian,
nicht in den
genau.
80ern.
Naja.
Also in den 80ern
Das
war
war,
ich
glaube ich,
noch
so ein.
Jahrzehnt.
Ja, das war so ein Spin-off-Charakter, glaube ich, auch. Da gab es eine eigene Buchreihe, kann das sein, von
Genau, da
Florian, der
gab es von Hassenkamp
Geisterseher?
eine eigene
Ja,
Buchreihe mit irgendwie
genau.
der Geisterseher, irgendwie
Ja.
Florian oder so. Und der tauchte dann auch in den letzten beiden Schreckenstein-Büchern oder so auf, meine ich.
Aber sonst würde ich sagen, blieb das Personal gleich.
Das würde ich auch sagen. Ja, bei den Mädchen weiß ich, kamen noch ein paar weitere dazu später. Aber der Kern war eigentlich immer derselbe. Das sind real, glaube ich, auch 10, 15 Ritter, wie sie sich ja nennen. Die Dialoge halten wirklich. Und dann werden vielleicht noch 10 permanent wieder erwähnt, die mit in den Zimmern wohnen oder
Genau.
irgendwo mit hinfahren oder sowas. Aber richtig aktiv lernt man so 15 Personen ungefähr, würde ich sagen, kennen.
Und richtig altern würde ich sagen, tun sie nicht. Ich habe mich auch nochmal gefragt, jetzt in der Vorbereitung, wie alt die wohl eigentlich sein sollen. Es ist mir, glaube ich, damals schon nicht richtig gelungen, die einzuordnen. Deshalb fand ich die Hörspiele auch so interessant, weil ich finde, da klingen sie jünger, als ich sie mir damals vorgestellt habe, glaube ich.
Ja,
Wenn ich das
das würde ich
jetzt.
auch sagen.
Naja.
In den Hörspielen sind sie eigentlich schon, finde ich, pubertierend. Und ich glaube, die Buchvorlage meint deutlich jüngere, eigentlich da noch Kinder zu beschreiben oder so. Und sie altern eigentlich nicht wirklich. Das steht eigentlich so wie die echten alten drei Fragezeichen folgen auf der Stelle. Und dann ganz am Ende kommt aber, kommt Bände, da war dann halt irgendwann halt wirklich 1985 erreicht oder sowas. Da gibt es dann eine Folge, in der das Thema Doping im Sport ein Thema wird. Sportwettkampf von Schreckenstein, glaube ich. Dann kommt, die Mädchen werden auf einmal interessant. Man fängt sich an zu treffen und so weiter. Das ist Geflüster auf Burg Schreckenstein, wo dann so zarte Bande geknüpft wird. Und es gibt auch berufsvorbereitende Praktika oder sowas, die sie machen.
Mein Gott.
Sie fangen an, irgendwann dann in die sowas wie, also nicht in die Lehre, aber so beim Schreinermeister Schimpf im Ort und so weiter werden Praktika und berufsvorbereitende Kurse gemacht oder sowas. Und es geht halt auch darum, ob die Schule eine Abiturzulassung bekommt.
Was ja eigentlich total absurd ist, weil es kommen ja gar keine Klassen nach, ne? Also irgendwie dieselben Schüler altern gemeinsam offenbar, aber
Ja.
na, das ist ja zumindest, das ist zumindest konsequent. Ich erinnere an Hani und Nani, wo die bei jeder Folge in einer völlig willkürlich gewählten Klasse sind. Und Mademoiselle in Folge 8, daher glaube ich, sagt, eh bien, nun seid die Reise in der dritten Klasse, nicht wahr? Wo
Ja.
man denkt, hä, was? Und die ganzen Jahre vorher haben sie sich aufs Abi vorbereitet. Aber da
Ja,
habe ich noch
also
eine Frage im Anschluss. Und zwar, das ist ja doch eine recht lange Buchreihe. Und gibt es die Buchreihe noch im Handel?
ja, die sind wieder veröffentlicht worden. Ob sie jetzt ganz aktuell heute gibt, weiß ich nicht genau. Aber die sind auf jeden Fall in den 2000ern nochmal vom Omnibus Verlag neu aufgelegt worden. Da habe ich nämlich im ersten panischen Suchtanfall in den 2000ern irgendwann wahllos nachgekauft und erst dann entdeckt, dass die Cover ja alle unausstehlich sind in meinen Augen.
Ach,
Okay.
ehrlich? Okay.
Ja, also ich glaube, wer heute klassisch in der Zielgruppe ist und der nicht seit 40 Jahren entwachsen, der merkt das nicht. Aber für meine Originale waren natürlich die Schneiderbücher.
Ja, die hatten ja den als Coverzeichner immer diesen Nicolas Moras. Und der hatte
Ja.
ja auch dann Hani und Nani und diese ganzen anderen Sachen gestaltet. Der hatte schon was drauf. Also die wirkten immer unheimlich energetisch, diese Cover. So, die hatten immer so viel Esprit irgendwie. Ja. Dafür, dass es Kinderbuchcover waren. Also.
Ja. Nee, aber ich habe jetzt mal live, während wir sprechen, geguckt. Es scheint sie aktuell nicht zu geben. Also gehandelt werden auf den gängigen Seiten auch nur sozusagen Gebrauchtware. Secondhand-Bücher etc.
Und wurden die überarbeitet für eine Auflage? Das hatte ich irgendwo gelesen, dass das eine
Ja.
überarbeitete Version sein soll, weil die teilweise ja auch vielleicht eine Überarbeitung verdient hatten.
Ja, zu dem Punkt werden wir sicherlich noch kommen.
Okay.
Ja. Also ich weiß nicht genau, inwiefern, weil ich zum Beispiel den ersten, zweiten und dritten Band später nicht nochmal neu nachgelesen habe, aber ich weiß, dass sie also nicht E-Mail ungefähr eingeführt haben, aber sie haben doch so ein bisschen technische Veränderungen etc. ein bisschen modernisiert und auch die Sprache ein bisschen angepasst. Aber das fiel nicht unangenehm auf, meine ich. Das blieb im Kern immer noch alles eigentlich ziemlich erhalten.
Mir war jetzt nämlich beim Neulesen ziemlich doll aufgefallen, wie penetrant die Mädchen da als Hühner bezeichnet
Ja.
werden. Das
Ja. Aber gehen wir doch mal durch. Fangen wir doch mal an mit Folge 1 sozusagen. Die Jungs von Burg Schreckenstein. In der Folge wird die Schule quasi gegründet. Aufgrund von Platzmangel werden die Schüler ausquartiert auf die 40 Kilometer entfernte Burg und ziehen da, wie es heißt, mit Sack und Pack und Tennisschlägern. Und ich glaube, das ist ein Hanni und Nanni-Zitat. Ziehen sie auf die Burg und legen sich selber Ritterregeln auf. Also wichtigster Satz auf der Burg ist dieses, ich will auf Schreckenstein allzeit fair und ehrlich sein. So, das ist das Leitmotiv von den Schülern dort. Und es kommt ein Neuer auf die Schule, der erste, Stefan Breuer. Und dieser muss lernen, bevor Markus gleich die Regie übernimmt, sich den Gepflogenheiten auf der Burg anzupassen. Markus, bitte, wie gefällt dir das Hörspiel?
Ach so, jetzt auf einmal ist das Mikro wieder freigeschaltet oder was
Ich habe das
hier?
aufgemacht gerade.
Also, ich finde, ich sag mal so, ich finde das jetzt nicht dramatisch. Aber mir ist das als Kind immer schon aufgefallen, dass ich diesen Versuch, den Stefan Breuer da jetzt von diesen Ritterregeln zu überzeugen, relativ ja, massiv empfand. Also ich weiß noch, also was ich am allerschlimmsten fand, war gar nicht die Geschichte, dass sie ihn dann irgendwie mit Spannlack, was es auch mal sein soll, irgendwie den Popo einschmieren und er dann gar nicht mehr richtig sitzen kann. Das fand ich zwar auch ein bisschen absurd, aber das war noch so ganz lustig. Also da muss ich auch sagen, diese Szene in der Folterkammer, als sie dann so spielen, als wenn sie eine Operation durchführen, das finde ich gut umgesetzt. Aber ich fand zum Beispiel unmöglich, dass er da irgendwie seinen ersten Auftritt hat und Ottokar schneidet ihm erstmal die Hosen ab irgendwie. Wo ich immer denke, sag mal, was ist denn da los? Denn lass ihn doch lange Hosen tragen. Also, ich sag mal, diese Geschichte so mit dem Rauchen und so und dass er mal so angibt, dass man sich daran stört bei dem Stefan Breuer, das kann ich nachvollziehen. Aber es war so eine absolute Einnordung, so nach dem Motto: so bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Also, das fand ich so ein bisschen befremdlich. Ich hatte, also, es war ja so bei Hanni und Nanni, gibt es ja diese Problematik ähnlich, als die da nach Lindenhof kommen. Aber da war das eher so, da waren Hanni und Nanni eben auch von ihrer Art her so bewusst provokant und haben sich ja nachher so ein bisschen überzeugen lassen. Also die wurden ja nicht so mies behandelt, sondern sie haben nachher irgendwie selber gemerkt, wie albern ihr Verhalten war. Da war so dieser Weg für mich so ein bisschen angenehmer. Also ich fand bei Schreckenstein, das muss ich wirklich sagen, das immer so ein bisschen brachial, ja.
Das ist wohl auch so. Und ich möchte da gerne noch ergänzen, dass ich jetzt beim nochmaligen Vorbereiten ist mir erstmalig wirklich, ich habe es gefühlt schon so wie Henning, x-mal gelesen und vor allen Dingen Dutzenden, aber Dutzende Mal gehört. Man merkt dem ganzen Stoff auch natürlich heutzutage sein Alter an. Das war auch 1978, glaube ich, schon alles ein bisschen alt. Aber welche Schüler stimmen denn, also auch 1978 oder wie auch immer, ein Jäger aus Kurpfalz an? Und singen dieses Lied zusammen oder der Neue kommt auf die Schule und er spielt Akkordeon. Also die meisten Schüler wären da auch, glaube ich, 1978 bereits weggelaufen.
Naja, also
Und
denjenigen unter uns, die dann auch irgendwie die Lümmel von der ersten Bank komplett auf Blu-ray haben, wird das vielleicht gar nicht so unangenehm aufstoßen, oder?
sehr komisch.
Weil das ist auch ganz kurze Nachfrage. Manchmal haben wir bei Europa in den Hörspielen so ein bisschen angepasst. Also dieses Jäger aus Kurpfalz war jetzt auch kein Europa-Gimmick, weil die das gerade als Aufnahme irgendwie da im Repertoire hatten, sondern das ist auch im Buch so.
Das ist auch da
Dieses
Gießkannes
Lied.
Lieblingslied, ja.
Ja. Nickt, ja.
Ich fand die Szene auch etwas heftig. Also er wird ja auch im Grunde zweimal direkt hintereinander gefoltert, mehr oder weniger, nicht? Also irgendwie dieses Hosen abschneiden, das finde ich auch so ein bisschen,
Na
also
gut.
im wahrsten Sinne übergriffig,
Er
dass
hat
sie
die
den
Hose
da
ja nicht an
quasi
zu dem Zeitpunkt. Also das müssen wir vielleicht
und
kurz
das war
dazu sagen,
das
nicht
wird aber
wahr?
nicht so rausgearbeitet.
Das würde ich noch als freiwillig durchgehen lassen, oder? Da wird er ja verbal überzeugt, dass man da mit kurzen Hosen rumläuft. Das finde ich jetzt zur Verteidigung dieser Serie.
Das ist aber nur
So,
die
ja.
Meinung des Amtsgerichts, nicht des Landgerichtes. Das ist also
Ja.
nicht
Königlich
Berufungsfeld gewesen
Bayerische
bei euch.
Amtsgericht. Ja, aber dann kommt auch noch die Szene, also mit diesem Lack, und dann wird doch der arme Kerl auch noch irgendwie so mumienartig irgendwo aufgehangen, wenn ich das so richtig in Erinnerung
Im
habe.
Buch
Zumindest.
ja,
Im
ja,
Hörspiel auch
ja,
ein bisschen viel
ja,
auf einmal so im
ja.
ersten Teil. Also ich fand, das grenzte schon fast an diese Folter von Rattler in Winnetou 1.
Naja, und man darf ja nicht vergessen, dass der Rex, also ich habe jetzt nicht das Zitat im Kopf, aber den Rittern so zu verstehen gibt, naja, das ist schon ganz in Ordnung, aber übertreibt es nicht so. Also, aber Holger, wie ist es dir denn gar nicht so beim Hören oder Lesen irgendwie so als unangenehm aufgefallen oder so?
Beim Lesen gar nicht so, aber ich habe ich habe das erste Buch, also ich kann es gar nicht sagen, ich glaube, ich habe das einfach nicht gehabt, weil ich halt dann irgendwann diese Hörspiele alle irgendwie hatte. Ich glaube nicht, dass ich das erste Buch, mein erstes Buch muss irgendwie Nummer 14, 15, 16 gewesen sein oder sowas. Und man kann in die Serie auch ja wie bei drei Fragezeichen und Co. eigentlich auch immer quer einsteigen. Das Grundgerüst bleibt ja komplett gleich. Und ich habe das vielleicht irgendwann einmal nachgelesen, schnell diesen ersten Band. Als Hörspiel ist mir das nicht irgendwie als Kind aufgefallen, muss ich sagen. Das habe ich einfach so wegkonsumiert. Es ist auch wirklich die Reihenfolge dabei entscheidend. Ich habe diese Bücher einfach gehabt und dachte, das ist da so. Dass dann der Neue einmal kurz ein bisschen harsch herangenommen wird, ist auch in den späteren Büchern, findet das gar nicht mehr statt. Also da gibt es diese Thematik überhaupt nicht mehr.
Na, denk an Benny. Zwei neue auf Burg Schreckenstein, Band
Da machen sie diese
6, 7, 8 irgendwo.
Alkoholentzugskur, ne?
Ja, genau.
Ja, geschenkt, ja, stimmt. Aber ich sag
Nikotin
mal,
und Alkohol. Ja,
danach
aber
war
du
dann
hast
aber
recht,
Schluss,
an
würde ich
sich,
sagen.
ja, genau. Ja.
Ich finde das, um zum Hörspiel zurückzukommen, ich finde das, fand es damals wie heute, ist das für mich immer so Easy Listening Hörspiel. Das ist wahnsinnig leicht, locker.
Ja, das stimmt.
Es hat eine unfassbar gute Besetzung. Also die Jungstruppe, die Heike Dine Körting da zusammengestellt hat, war, hätte man nicht besser machen können. Es fehlte eigentlich dann nur noch Andreas Fröhlich, Oliver Rohrbeck und Jens Wawacek alias Justus Jonas und Peter Schott tauchen ja auf in der Serie, wenn auch nicht in tragenden Rollen wirklich. Aber mit Stefan Schwade, Thorsten Sense und Stefan Kretschinski hatte man für mich schon damals die bis heute heilige Dreifaltigkeit eigentlich der 70er-Jahre-Jungs zusammen. Karl-Heinz Hess als Dr. Waldmann finde ich unglaublich gut. Macht das, also so müsste man einen Lehrer spielen.
Old Shatterhand, ja.
So, ja, für den einen Old Shatterhand, für mich Dr. Waldmann. Bis auf Friedrich Hay in seiner Rolle als Dampfwalze, den finde ich überhaupt nicht gut, mag ihn einfach gar nicht,
Ach.
egal wo er auftaucht. Auch da gefällt er mir wieder überhaupt nicht.
Obwohl ich noch finde, dass er da fast noch so seine beste Rolle hat irgendwie.
Also mir hat
Ja,
seine
sonst
Stimme
ja.
eigentlich schon immer gefallen bei den Rätsel bei der Rätsel-um-Serie und hier finde ich ihn auch gut.
Du
Also.
hast ja auch die Pokerfilme als Blu-ray.
Ja,
Oh,
eben. Das wird mich durch diesen Podcast ziehen. Nein,
nee,
also ich
also.
muss Holger insofern beispringen. Ich finde auch, also man kann das gut weghören, wenn man mal diesen Moment vernachlässigt, dass das da ein bisschen zu weit geht mit dem Stefan. Finde ich, kann man gut hören. Ich fand das als Kind wirklich prima, weil die ja wirklich so alle Europakinder nochmal versammelt hatten. Also die du schon genannt hast und dann Stefan Brönnicke dazu und so, den ich immer sehr gern mochte, weil der war immer so. Was ist das noch? Er sagt, ich habe was anderes gemacht
Ich
oder so.
wollte
Also der
dasselbe
war immer
sagen.
so, ich wollte dasselbe sagen, genau die Stelle meine ich. Und ich finde super die Besetzung von Stefan Krasinski als Mücke, dieser etwas, das sagt ja auch der Erzähler, wie so, er als Schlauster der Gruppe hatte das natürlich sofort bemerkt. Und das ist, als er da im Unterricht, da muss er da irgendwo Bagdad zeigen. Und da sagt er auch so, hier. Und dieses eine Wort, das ist so überheblich, ich finde das großartig gemacht. Und ich finde auch den Karl-Heinz Hess, also er ist so ein Schülerfreund, ohne dass er schleimig ist oder so. Also ich finde ihn da sehr überzeugend.
Ja, und der hervorragende Gerd Martinsen.
Louis de
Als
Funès.
Mauersäge, ja.
Ja, genau, ja. Also dieses oder wie er da immer macht, sehr schön, ja.
Henning, wie nennt man
Hervorragend.
das bitte?
Und das Schalten.
So,
Oh,
Dankeschön.
kommt das in der Serie, in der Hörspielserie nicht vor?
Nennen Sie das Schalten, wenn dann
Das
so
wisst
knurrt
ihr
oder
nicht.
grunzt? Nee,
Ja,
Gott.
nee, das ist
Kurze
ja.
Einblendung, jetzt kommt hier der Fachmann. Erklären Sie bitte mal.
Ja, warum heißt das eigentlich Schalten? Das weiß ich jetzt eigentlich auch nicht. Warum da liegt
Das
da der Bezug?
weiß ich auch nicht
Er
genau. Es ist
schaltet
immer
wieder, sagen Sie.
durch die Nase räuspern oder so. Ich weiß gar nicht, wie man das genau beschreiben soll. Und da ist immer, dass sie sich gegenseitig zuflüstern, Mauersäge schaltet wieder.
Genau. Das ist aber eigentlich ein tragender Bestandteil der Buchserie, würde ich sagen. Dieses
Ja,
Schalten, das ist.
ja.
Dieser Begriff Mauersäge, basiert das jetzt auf seiner Nase oder wie war das nochmal?
Ja, ohne zu wissen, was eine Mauersäge ist, aber das wird aufgrund seiner Hakennase wohl, wird er so genannt. Ich weiß aber nicht, was eine Mauersäge ist und ob es das überhaupt
Ja.
gibt.
Ja. Ich auch nicht.
Also, während wir hier
Nee,
gerade
also mir ist das auch
sprechen,
nicht bekannt.
habe ich das Wort mal eingegeben in eine gängige Suchmaschine und es gibt wirklich
Okay.
eine Handmauersäge. So was kann man kaufen.
Siehst du wohl.
Wusste ich das eben auch nicht. Ja, also können wir, glaube ich, zusammenfassen mit, es hat eine schöne Leichtigkeit, das Hörspiel an sich so. Es ist stark in die Jahre gekommen inhaltlich. Man kann es moralisch auch wirklich mal kritisch betrachten. In sich aber, und bei mir ist das pure Kindheit, unerreicht natürlich.
Mir hat an dem Hörspiel auch die Musik gut gefallen, also diese typische 70er-Jahre-Musik. Auch wenn ich die Hörspiele zu der Zeit nicht hatte bei Erscheinen, fühle ich mich da gleich in diese Zeit versetzt. Ähnlich wie bei Rätsel um 1 und 2. Also, das ist eben, ja, sehr charakteristisch für diese frühen Kinderhörspiele.
Die Lieder heißen dort laut der Internetseite hörspielforscher.de. Die eingesetzten Stücke heißen Lass mich in Ruhe, lustig wie Zigeuner oder Melde dich doch Telefon. Das wollte ich nur zu bedenken geben, ehe ich das Wort an Markus übergebe.
Ach so, ja, also die Titel hätte ich auch nennen können, die finden Sie nämlich auch auf Claudius Brack, allerdings eben mit Hilfe der Hörspielforscher, keine Frage. Ich glaube, dieser Easy-Listening-Effekt kommt eben auch durch diese Schlagermusik, also so verwerflich ich deren Einsatz finde, sie sorgen halt für so eine gewisse Feierabendstimmung irgendwie, so das muss man zugeben. Also es ist nicht ganz unpassend, aber so rückblickend ist da auch, finde ich, so ein bisschen die Zeit drüber hinweggegangen, aber okay.
Dann kommen wir doch mal zu Folge 2. Da beginnt jetzt gleich der Erklärbär in mir, was sagen zu müssen. Die Folge 2 als Hörspiel gibt es nicht als Buch. Wenn unsere Hörer die Winnetou-Hörspiele von Europa kennen, man hat quasi das erste Buch, die Jungs von Burg Schreckenstein, auf zwei Platten aufgeteilt. Bei Winnetou hätte das halt geheißen, Winnetou 1, erster Teil und Winnetou 1, zweiter Teil. Und hier hat man einen Kunstgriff getan. Man hat dem zweiten Hörspiel den Titel gegeben, den der erste Sammelband hatte bei Schneiderbuch. Das kennen vielleicht einige noch. Die Schneiderbücher waren früher in Serien häufig so, dass dreierweise die Bände dann gebündelt als Sammelband nochmal rauskam, später zum geringeren Preis oder wie auch immer da der Grund für war. Und dieser erste Sammelband der ersten drei Geschichten hieß Freche Ritter auf Burg Schreckenstein. Und so nannte man dann halt die zweite Schallplatte, weil es für die halt keinen eigentlichen Buchtitel gibt. Und die Geschichte geht auch nahtlos weiter. Also die beiden Platten, es kommt keine Zusammenfassung, es kommt nichts, es geht einfach weiter. Wenn man die als erstes geschenkt bekommen hat, ist man ein bisschen aufgeschmissen, ehrlich gesagt. Weil die Integration von Stefan als Burgschüler einfach fortgeführt wird. Es gibt wirklich keinerlei erklärende oder einleitende Worte. Das ist definitiv in meinen Augen in einem Rutsch aufgenommen worden damals.
Wobei,
Hatte
das
dir
als
jemand von
Hörer.
euch zufällig als erstes?
Nee, also falls der Blick in meine Richtung jetzt geht, der virtuelle, ich habe ja tatsächlich mit Folge 1 angefangen.
Ja,
Und
stimmt,
ich
sagtest
weiß
du.
auch noch, dass die direkt in die in diese Fanfare rein ja auch schon dieser Satz von Mackenzie kommt irgendwie, Stefan machte sich mit der Rüstung auf mit der Rüstung auf den Weg zu Mauersäge oder irgendwie sowas.
Ja,
Also
stimmt.
da wird ja nicht ein Moment erklärt, was ich eigentlich immer ganz schön finde, weil sonst derjenige, der sich brav die Platten kauft oder von Anfang an hört, sich das nicht immer alles nochmal anhören möchte, was nun gerade passiert ist. Also, aber es geht
Ja, das
nahtlos
stimmt.
weiter, ja.
Und das ist auch das Eigenartige, denn man hat trotzdem das als Cover für die Schallplatte wählte man das Bild vom zweiten Buch. aber was halt inhaltlich nicht das zweite Buch war. Das bringt das alles ein bisschen durcheinander und bringt so einen Verzug oder eine Verschiebung da rein in die Reihe. Die Bücher und die Hörspiele gleiten jetzt quasi so um eine Folge auseinander.
Übrigens, das hat man ja bei Rätselohm auch geschafft, ne? Also die Cover zu vertauschen und Wirrwarr zu stiften.
Aber da war es,
Stimmt.
glaube ich, versehen, ne? Also hier war es mehr so Plan.
Ja,
Denn bei Hani
okay.
und Nani gab es das ja auch. Also die Schallplatte Hani und Nani schmieden neue Pläne, die zweite, ist ja im Grunde auch die zweite Hälfte des Buches Hani und Nani sind immer dagegen. Während man das Buch Hani und Nani schmieden neue Pläne im Grunde gar nicht verwertet hat.
Verstehe. Ist dir das aufgefallen, Henning, beim Hören jetzt, dass du dachtest, Moment, Moment, zweite Platte, aber immer noch erstes Buch?
Das habe ich auch ehrlich gesagt nicht verstanden, warum man für ein Buch zwei Schallplatten aufnimmt. Finde ich auch von der Idee nur, glaube ich, grenzwertig, weil die ganze Story aus dem ersten Band, die wird da ja schon angerissen mit der von Herrn Klinke. Und das wird ja unaufgelöst. Das würde ich, glaube ich, als jugendlicher Käufer hätte ich mich, glaube ich, ein bisschen geärgert, dass das sagt ja am Ende, das ist eine andere Geschichte, glaube ich, sinngemäß. Und habe mich so
Ja.
ein bisschen veräppelt gefühlt, dass das jetzt so als Cliffhanger mich zwingt, die zweite Platte zu kaufen. Aber gut, das war vielleicht auch eine
Ich glaube, ich hätte da eine Erklärung
Interpretation.
für, weil es ja nachher, da kommen wir ja noch zu, bei den Folgen ja genau andersrum wurde, dass die ja stark gekürzt wurden und ja von den Büchern gar nicht alles so richtig in einer Folge vertont wurde im Hörspiel. Ich glaube, das liegt einfach an der Bearbeitung. Also wenn ich das richtig erinnere, also einmal ist es so, auf den Schallplatten und eben auf den Kassetten steht ja nicht drauf, von wem die Hörspielfassungen sind. Das war in der Regel immer ein Indiz dafür, dass Heike-Dine Körting das selber geschrieben hat. Und ich meine auch mal, dass bei ihr nachgefragt zu haben, dass sie mir das bestätigte, dass die ersten drei Folgen von ihr seien, wohingegen die Folgen 4 und 5 ja von H.G. Francis sind. Und da kommen wir noch zu, aber die sind ja sehr stark gekürzt. Das ist genau die andere Arbeitsweise im Vergleich zu dem Vorgehen hier, wo man sagt, gut, hier passiert so viel an Geschichte, das kriegen wir auf einer Platte gar nicht untergebracht.
Ja, und das wäre auch wirklich hart zu kürzen gewesen, muss man sagen. Also klar, gehen tut alles, man kann überall, ne, wie es so schön heißt, beim Schweinsgalopp durchmarschieren. Aber das ist schon so, dass dieses erste Buch gut in die Serie einführt, in die Welt dieser Schreckensteiner und halt auch mit dem neuen Schüler, der kommt und der dann sich zum Retter der Schule entwickelt. Das ist schon eine sehr stringente Geschichte, wo man jetzt nicht unbedingt wesentliche Teile rauslösen könnte und trotzdem noch diesen Haupthandlungsstrang verfolgen könnte eigentlich.
Ja,
Das
das
nimmt
stimmt.
schon echt Platz ein. Aber gut, so wurde es gemacht. Also das erste Buch wurde auf die ersten beiden LPs gelegt und es wurde sich mit einem Sammelbandtitel geholfen dafür, aber trotzdem wurde das Cover eben benutzt von dem richtigen zweiten Buch. Deswegen passt das auch gar nicht dazu. Man sieht auf dem zweiten Cover ja zwei, drei Ritter mit Gartenschläuchen oder Feuerwehrschläuchen irgendwie. Und das ist
Das ist
irgendwie
wirklich
ein
bescheuert.
ja, und das ist etwas, was
Ne?
im nächsten Buch erst eigentlich zum Thema wird.
Ja. Und diese Horror-Rockband, die ja hier auftritt, die ist ja dargestellt auf dem ersten Cover.
Ja, stimmt.
Ja.
Aber spielen die nicht auch schon auf der ersten?
Da bin ich mir nicht
Sind
ganz
doch.
sicher.
Doch, doch, er sagt schon auf der ersten Platte, wir gründen
Okay.
eine Band, die Horror-Rock-Band,
Okay. Und dann
Jazz
sagt einer
Horror.
so, wieso Horrorrock?
Ja,
Ja, stimmt.
frage ich mich aber auch. Also wenn die da rumflöten, klingt das irgendwie nicht nach Horrorrock.
Aber das wird ja
Und zwar
erklärt.
horrormäßig. Ja, gut. Aber ich habe noch eine ganz
Neu.
andere Frage, was mir bei mehreren Teilen aufgefallen ist. Die Ritterrüstungen scheinen da ja irgendwie federleicht zu sein, denn die werden herumgetragen und man schlüpft mal eben rein und ich weiß nicht was. Da habe ich irgendwie ein anderes Bild von der Ritterrüstung.
Hast du jemals gesehen, wie viel Gold Dagobert Duck tragen kann?
Sehr
Oder was
schön.
Hansi Kraus in der Serie Die Lümmel von der ersten Bank alles an Tricks zu schaffen vermag?
Unfassbar. Oder dass
Ja,
Roulette-Tische
sehr
in Kisten passen.
schön.
Also
Ja, das fand ich aber erstaunlich. Ja,
sehr
und aus
komisch.
dem Speicher zwischengelagert werden. Ja, warum nicht?
Naja, ich kann, das ist aber so unwahrscheinlich nicht. Ich weiß, dass damals, als Flachbildschirme aufkamen, da macht man ja gar nicht mehr dran denken an die Zeit, bei einem Gericht, bei dem ich gearbeitet habe, die ganzen Flachbildschirme, so an die 200 Stück, im Geräteraum für die Putzkräfte gelagert wurden und am nächsten Morgen waren die alle weg. Und man wunderte sich, wo die geblieben sind. Also was diese Lagerungen angeht, da bin ich großzügig mit den Romantischen.
Wer neu auftaucht, ist Hanni van Heiden als Tochter vom Lehrer Dr. Waldmann, Sonja Waldmann. Die habe ich da das erste Mal in einem Europa-Hörspiel gehört. Und jetzt kommt natürlich wieder unser lebendes Gedächtnis und Gehirn der Europaschallplatten. Markus, war die überhaupt davor und danach noch bei Europa im Einsatz?
Danach
Davor
schon,
nicht,
beim
sondern
Bergmonster.
danach schon, im Bergmonster, ja.
Ah, okay. Also
Hallo
gut, wer sie
Enzo.
nicht
Ja, aber
kennt.
ich denke, bitte.
Wer sie nicht kennt, sie war, ich glaube, Ansagerin hieß das früher ja als Berufsbezeichnung. Bei der ARD oder im NDR, das weiß ich nicht mehr genau. Eins von beiden auf
NDR
jeden
war sie.
Fall. Und
Und sie
lebte
war auch
demnach wohl in
Moderatorin.
Hamburg.
Und sie war auch Moderatorin der Co-Moderatorin in der Sendung M wie Michael. Mit so einer Handspielpuppe von Wolfgang Buresch, der ja auch hier Maxi Pfand und Mini Pfand und Plumperquatsch und so erfunden hat. Und der hatte halt in der Sendung, hatte der immer so ein, ja, im Grunde, was nennen wir das heute, Sidekick. Und das war Hanni van Heiden. Kleine Episode am Rande, bevor Hanni van Heiden das wurde, war es Marion Martinsen, die Tochter von Gerd Martinsen, die dann ihre Stelle
Mauersiege.
sozusagen an Hanni van Heiden abtrat.
Die ich aber
Ja, ihr
nicht
habt
besonders
gefragt.
überzeugend finde. Ja, alles gut. Ich finde sie allerdings nicht besonders überzeugend, weil da, also sie hält nicht ganz mit diesem Wahnsinnsensemble, was da auf der Burg wohnt. Seien es jetzt die jugendlichen Sprecher oder auch die Erwachsenen, weil halt einfach, ja, es war zu der Zeit oder weiß ich nicht genau warum, es war auf jeden Fall alles rechts angekreuzt, was die Besetzung angeht zu der damaligen Zeit. Da sprach die Crème de la Crème mit, sei es von den Jugendlichen, wie gesagt, oder von den Erwachsenen. Also für diejenigen, die die Serie nicht kennen, einfach mal, Lutz Mackenzie war natürlich der wie immer gut gelaunte Erzähler. Die Jugendlichen haben wir jetzt häufig erwähnt, Stefan Schwade, Thorsten Sens etc. Aber Andreas von der Meeden, Karl-Heinz Hess, Gerd
Gerd
Hartig, den haben wir
Hartig,
noch gar nicht
ja.
erwähnt, genau. Gerd Hartig in seiner großartigen Rolle als Rex und Schuldirektor somit. Fantastisch. Und das Level erreicht sie nicht so ganz, finde ich. Das hätten dann vielleicht zu dermaligen Zeit, ja, Karin-Lineweg oder ähnliche besser gemacht. Aber das ist jetzt nur meine Meinung.
Also mir hat sie sehr gut
Obwohl,
gefallen, muss ich sagen.
was mir immer sehr gut gefallen hat oder wo ich mich immer gefragt habe, ob die das tatsächlich ist, die erste Szene, da sind sie doch in diesem Nachtclub von Herrn Klinke. Und dann sitzt sie doch mit Dr. Waldmann zusammen und fängt doch dann auf einmal an zu singen da auf der Bühne. Und dann sagt Otto, glaube ich, noch, ja, das ist genau, das ist Thorsten Sens. Sagen wir, Mensch, die Tante singt ja. Und ich finde, diese Stimme, diese Singstimme passt gut zu Hanni van Heiden. Ich habe immer gedacht, das sei die wirklich.
Ach, das ist
Aber
gar und du weißt inzwischen, sie
nee,
ist es
so.
nicht.
Nee, wer es ist, weiß ich nicht, aber das ist nicht sie. Ich
Nee,
denke mal, das wird
so
irgendwie
gut.
Europa-Repertoire sein. Aber ich finde auch, sie ist nicht so stark wie die anderen. Aber sie hatte da auch harte Konkurrenz, das muss man wirklich sagen.
Ja, das stimmt natürlich auch. Also, da musste sie sich jetzt wirklich mit den Besten messen.
Darf ich noch eine
Waldmann hat
Frage
schon
an die
vorher eine
Fachleute?
25-Jährige gespielt, oder? Ich
Ja.
glaube, Sonja soll ja 25 Jahre alt sein zu dem Zeitpunkt. Ich frage mich, wie alt war denn Hanni van Heiden
Die
da?
war deutlich älter
Älter,
damals, ja.
aber ich finde, sie geht als Tochter von Karl-Heinz Hess gut durch. Ich habe nicht ganz verstanden, warum die Schüler dann abends den Hess da in der Kneipe aufsuchen müssen. Warum
Ja,
dann abends ihn da
das können die
genau
Fachleute
aufzusuchen?
erklären.
Ja, gerne.
Kriegt der Hintergrund, kriegst du das zusammen? Sie
Ja,
wollen ja
doch.
nicht den Waldmann, sie wollen ja in diesen Club, um zu spionieren, oder? Sie wollen ja
Genau,
was
genau. Es
checken,
geht
was
gar
der
nicht darum,
Klinke
dass sie zu
vorhat.
dem Lehrer fahren wollen, sondern sie wollen zu Klinke in die Bar und da eigentlich ihn zum Reden bringen, was er wirklich will, indem sie ihm das Leid klagen, wie schlecht es auf der Burg ist und wie schlecht es ihnen dort geht, etc.
Ah, okay, so
Und
war
sie
das.
hoffen, dass sie ihn zu der Aussage bringen, macht euch mal keinen Kopf, in 4 Wochen ist das Thema eh vorbei. Weil sie sich nicht ganz sicher sind, was da sozusagen im Hintergrund passiert.
Macht
Ah,
doch mal
okay.
keinen Kopf, wir nehmen sowieso nur 5 Folgen auf.
Ja, genau.
Ja.
Und im Pur ist die Stelle eigentlich richtig gut, finde ich, weil sie wollen sich da reinschmuggeln, dann kommt dieser Türsteher aber hinter ihnen her und will gucken, ob sie wirklich zu ihrem Vater wollen. Und das ist
Ja.
im Buch, finde ich, super beschrieben, wie sie dann diesen Dr. Waldmann erkennen und dann quasi, ja, auch völlig die Fassung verlieren, weil ihr Lehrer sitzt mit einer jungen Frau und,
Ja.
also, ganz große Stelle. Kommt im Hörspiel,
Ja,
finde
das
ich, nicht
stimmt.
so gut rüber.
Also sie ist drin genau so, aber du hast recht, im Buch ist sie wesentlich gehaltvoller beschrieben, nochmal wieder so. Das stimmt. Zumal ich einfach auch, das ist jetzt wieder Hörspielbezogen. Ich finde, Andreas von der Meden ist auch kein beängstigender Türsteher, ehrlich gesagt. Dafür ist seine Stimme einfach viel zu
Die Besetzung finde
sympathisch.
ich auch nicht so gut.
Hätte man da
Der war
Rainer
halt
Brönnicke
einfach da.
hingestellt, wäre ich abgehauen.
Naja, der war halt einfach da, ne? Der hatte diese Doppelrolle, der spricht ja auch den Jean.
Okay.
Und
Ja, den
insofern
Butler,
haben
ja.
sie, da haben sie dann gedacht, komm, machst du die Rolle einfach mit.
Ja, natürlich, klar. Das hat man später nochmal gemacht. Er spricht ja auch einen Chauffeur und dann einen Erzfeind. Aber das ist eine andere Serie. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu Folge 3. Auf Schreckenstein geht's lustig zu. Auch da wieder ein Kuriosum. Das ist offiziell das zweite Buch, aber es wurde das Cover verwendet vom dritten Buch, in dem nämlich Andy, der Rennradfahrer, auf die Burg kommt. Und so macht dieses Cover halt für das dritte Hörspiel überhaupt keinen Sinn, denn kein Mensch redet über Fahrräder auf diesem ganzen Hörspiel oder in diesem ganzen Hörspiel. Und das ist einfach, ja, passt nicht, aber wurde zumindest konsequent durchgezogen. Inhaltlich ist es jetzt so, man hat diesen großen ersten Band mit der Rettung der Burgschule durch Stefan Ottokar und Dr. Waldner, so wie seine Tochter erzählt. Und jetzt kommt der wesentliche zweite Handlungsmittelpunkt der gesamten Serie aus Tableau, nämlich das Mädcheninternat Schloss Rosenfels, was auf der anderen Seite vom anliegenden Kapellsee liegt. Die Handlung ist eigentlich schnell erzählt. Nachts bringen Stefan und Ottokar Sonja Waldmann mit dem Boot zurück nach Schloss Rosenfels, wo sie inzwischen als Lehrerin arbeitet. Die beiden machen dort einen Streich, wenn man schon mal da ist. Dieser wird von den Mädchen natürlich nicht kommentarlos hingenommen. Es kommt zu einem Gegenstreich und am Ende gibt es, wie immer bei solchen Büchern, ein versöhnliches Fest. Ja, da ich schon eingangs gesagt hatte, dass das die erste Kassette war oder das erste Hörspiel, was ich zu Schreckenstein hatte, kann ich nun so rein gar nicht von Neutralität sprechen, sondern würde das Wort gerne an Markus mal übergeben, weil dieses Hörspiel stellt ein absolutes Unikum dar in der Geschichte des Europa-Hörspiels, denn es waren in Summe dann drei verschiedene Schnittfassungen, die erstellt werden mussten, die allesamt auch gepresst und veröffentlicht wurden. Bis man es endlich hinbekommen hatte, einmal das Hörspiel in vernünftiger, richtiger Reihenfolge zu veröffentlichen. Markus, versuch das Ganze nochmal zu erklären, bitte.
Ich versuche es mal kurz und übersichtlich. Also die erste Fassung, die man rausbrachte, da hat man schlichtweg die Seiten vertauscht. Die Geschichte beginnt nämlich, wenn man der Platte folgt, mit dem Streich der Mädchen, die auf Burg Schreckenstein die Kleidung der Ritter in den Regen hängen. Dann folgt die Versöhnungsfeier und dann ist die erste Seite zu Ende. Und wenn man die Platte umdreht, dann geht es los, dass Ottokar und Stefan bei Dr. Waldmann sitzen. Er erzählt, ja, ich habe eine Tochter und die Sonja und die ist drüben Lehrerin. Und man denkt die ganze Zeit, ja, das weiß ich ja alles schon von der ersten Seite. Und dann fahren die halt rüber. Und dann kommt dieser Streich auf Schloss Rosenfels, der ja eigentlich der Auslöser für den schon erfolgten Streich, also in dieser Fassung, der Schülerin ist. Und man merkt das daran, dass das sozusagen auf der ersten Seite von den Mädchen dauernd auf Dinge Bezug genommen wird, die erst auf der zweiten Seite passieren. Die Fassung hatte ich auch als Kind und habe mich da mal so ein bisschen gewundert irgendwie, weil das sich alles so irgendwie nicht so in eine Reihe bringen ließ. Und es kommt dazu, ach so, ja, das ist so die erste Fassung, da ist noch ein weiterer Fehler mit drin. Und zwar bei der Versöhnungsfeier, das ist offenbar ein technischer Fehler, da fehlt ein Stück von einem Satz, den Stefan sagt. Den hat man
Okay.
bemerkt. In der zweiten Fassung sind immer noch die Seiten vertauscht wie vorher, aber der Satz von Stefan wurde wieder vollständig hergestellt. Und dann hat man auch irgendwie gemerkt, dass man die Seiten vertauscht hat. Und die dritte Fassung ist dann die, wo also dieser Satz vollständig ist und die Seiten wieder zurückvertauscht wurden. Das Phänomen ist so ein bisschen dabei, dass in der falschen Fassung, die zuerst erschien, diese Schreckenstein-Fanfaren an der richtigen Stelle waren, nämlich zu Beginn der falschen ersten Seite und der falschen und am Ende der falschen zweiten Seite. Und nachdem man jetzt in der dritten Fassung diese Seiten zurückvertauscht hatte, ist die Fanfare jetzt sozusagen zweimal in der Mitte des Hörspiels zu hören. Also man kann sozusagen, wenn man reinhört, kann man genau feststellen, welche Fassung man hat. Richtig ist die Aufnahme, die nicht mit einer Schreckenstein-Fanfare beginnt.
Also in der Mitte, das heißt, Fanfare ist dann am Ende von Seite A und am Anfang von Seite B.
Genau.
So, wenn man, ich glaube sogar, dass ich eine falsche Version am Anfang hatte, in den 80ern, aber das einfach so hingenommen habe, scheinbar. Man hatte ja nichts anderes. Man konnte auch kein fragen oder nachschlagen, warum das so komisch erzählt ist. Denn ich bin mir sehr sicher, dass meine Kassette halt damit anfing, dass die Mädchen rüberrudern von
Genau.
Rosenfels nach Burg Schreckenstein. Und das macht inhaltlich halt überhaupt keinen Sinn. Und ja, ich glaube, ich kannte aber halt, wie gesagt, die frühen Bücher, da hatte ich nicht in jungen Jahren. Ich hatte erst ab Band 6, 7, 8 aufwärts oder sowas.
Naja, nun muss man auch fairerweise dazu sagen, also im Alter der Zielgruppe, wenn man da eine Platte oder eine Kassette kauft und die nicht versteht, ist ja nicht der erste Schluss, ach, die haben da bestimmt im Tonstudio die Saiten falsch
Ja.
abgemischt, sondern man hat wahrscheinlich ja irgendwie die Idee, ja, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, wird schon passen irgendwie.
Aber es muss eher an mir liegen. Die macht ja keinen Fehler da. Ja, das
Ja,
stimmt.
nee, aber ich habe aber natürlich auch irgendwie immer gemerkt, irgendwas stimmt da nicht, aber man hat ja nicht das Gefühl, ach, das war bestimmt Hella von der Ostensacken, die einfach am Schneidetisch ein bisschen rumgefuhrwerkt hat oder so.
Nee, komisch, das habe ich 1983 nicht gedacht.
Nee. Ja.
Verweisen kann man dazu auf unserer Homepage www.claudius-brack.de auf die Kolumne 13, wo Markus das ganze Thema mal aufgebröselt hat mit dem sehr passenden Titel Auf Schreckenstein geht's rückwärts zu. Da ist das Ganze nochmal im Detail erklärt. Aber davon mal ganz ab, wenn man denn die richtige Fassung erwischt hatte. Henning, wie gefällt sie dir?
Mir hat das sehr gut gefallen, tatsächlich. Ist alles drin, was reingehört, finde ich, so als Topic. Und ja, richtig runde Sache. Das Buch ist natürlich trotzdem besser. Tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber
In Ordnung.
ja, das
Tut mir leid,
davon
ich kann nicht
unbenommen.
anders.
Aber es ist doch gelungen, wie ich finde. Wir beide sind die Bücher kennen. Man hat das Buch wirklich in das Hörspiel reinbekommen, ohne dass es halt so gehetzt wirkt, das Ganze.
Genau, das fand ich auch beeindruckend. Ich weiß gar nicht, ist die Feuerwehrübung am Anfang eigentlich im Hörspiel auch drin?
Nein.
Nein, die fehlt. Die ist rausgestrichen worden. Du meinst, wo sie, das ganze Geschichte, die damit endet, dass
Wo sie
sie,
diese.
wo sie dann den Hochsitz bauen müssen, als Entschuldigung für
Genau, genau,
Mauersäge.
genau. Und die
Ja,
auch zu
nee,
dieser
das hat man.
Feuerwehrspritze kommen und das fehlt alles, ne? Genau.
Genau, ja, das hat
Ja.
man rausgenommen. Aber wie gesagt,
Aber
es
sehr,
fehlt
sehr
trotzdem halt
häufig.
nichts Wesentliches so. Es
Ja, finde ich
wird.
auch, genau. Und was mir sehr gut gefallen hat, war die Auswahl der Sprecherinnen für die Mädchen. Da hat man ja auf bewährtes Personal zurückgegriffen. Manuela Dahm und Susanne Wolko, die ich ja immer unheimlich drollig fand. Ich glaube, ich hatte schon mal erwähnt, dass ich irgendwie der so gern zugehört habe. Und insofern fand ich, waren die Mädchen auch gut vertreten in der Aufnahme.
Entschuldige, du hast Susanne Wulko gern zugehört. Habe ich das richtig verstanden?
Ja,
Wurde Susanne
ich
Wulko
fand.
nicht in späteren Jahren Trixi Belden, dein
Ja, das ist jetzt ein wunder
Intimfeindin?
Punkt dieser Biografie, aber den muss Susanne vertreten, nicht ich. Ich fand, die klang immer so drollig. Also ich weiß, bei Hanni und Nanni hat sie mal so ein, da sagt irgendjemand, ach ja, das ist hier Folge 2, als sie da in den Zirkus ausbüchsen. Da sagt sie irgendwie, ja und ach, und das können wir doch nicht machen. Und so, und dann sagt, glaube ich, Reinhold Schneider zu ihr, ach Hilda, sei nicht so brav. Und dann sagt sie, und das fand ich immer total drollig, so, ich bin nicht brav, das bin ich nie gewesen.
Das bin ich
So,
nicht, das bin ich nie
das
gewesen.
fand ich
Ja,
immer total
stimmt.
drollig. Insofern habe ich mich mal sehr gefreut, dass die jetzt bei, also die Vertre eine der Vertreterinnen für die Mädchen war. Wen spricht sie denn da? Die Ingrid?
Ingrid oder
Okay.
Ingrid und Beatrix. Da müsste ich jetzt
Okay.
nachgucken.
Ich fand ein bisschen auffällig, dass die Schüler die Erlaubnis bekommen vom Lehrer, nachts die Tochter des Lehrers sozusagen über den See zu rudern. Also das mit dem Segen des Lehrers nachts über den dunklen See. Und das ist ja der Anfang von dem Übel. Und genauso hat mir da nicht so gut gefallen, ja, diese Masse an Beleidigungen, die da teilweise, die da prasselt. Gegen Mädchen und ich weiß nicht was alles. Auf jeden Fall doch sehr gehäuft.
Ach, Carsten, sei nicht so brav.
Das ist er
Das mit
nicht.
dem
Das ist er
Rüberrudern,
nie gewesen.
das ist ja der Geist von Schreckenstein eigentlich so ein bisschen, ne? Der Lehrer vertraut seinen besten
Ja.
Schülern, also gerade Stefan Ottokar, die werden das schon richtig machen. Das ist im Buch sehr stimmig, dass der das erlaubt, finde ich.
Aber Ulkig ist ja dann die Ritterlichkeit, die sie sich da selbst auferlegt haben, die gilt ja offenbar dann nur für die eigene Schule, nicht? Also wenn sie dann den
Ja,
Mädchen die Klassenräume zusperren und
ja.
dann
Aber
auch die
sie sind ja
Falschen
nachher auch.
bestraft werden, das ist ja nicht so fein.
Nee, aber sie sind ja nachher auch sehr schuldbewusst und entschuldigen sich bei Fräulein Dr. Horn, der
Ja.
Direktorin.
Hauchen.
Aber dazu
Ja,
muss man sagen, das hat mich als Kind immer schon. Ich habe ja die Handlung kaum verstehen können, weil ich halt wiederum, wie gesagt, falsch kopierte Seiten hatte. Und jetzt kommt noch eins dazu. Einmal rüberrudern über den See, sagen sie in dem Hörspiel, steht auch so im Buch, sind 4.763 Ruderschläge. Wir hatten ja in Corona alle mal ein bisschen Langeweile und jemand, den ich kenne, hat einen Kommentar zu diesem Hörspiel geschrieben und ausgerechnet oder nachgeschlagen, auf der olympischen Disziplin über 2000 Meter Rudern liegt die Schlagzahl bei etwa 30 Schläge pro Minute. Das heißt ausgerechnet, dass die etwa 160 Minuten in eine Richtung rudern, um über diesen See zu kommen. Jetzt muss man sich überlegen, wie groß dieser See sein muss und dass er sich dann auch nachts beschwert, als sie später wiederkommen und das halt tief in der Nacht ist, weil sie den Streich drüben auf dem Rosenfels gemacht haben, waren die rein mathematisch 316 Minuten am Rudern. Das ist selbst für hyperbegabte Rudersportler und Olympioniken, glaube ich, sehr engagiert, möchte ich sagen.
Einmal durchs Mittelmeer.
Ja, aber gut, es war ja am Ende auch schon schließlich 2 Uhr, wie Dr. Waldmann zu Recht anmerkt. Aber das kam mir mal alles ein bisschen eigenartig vor, denn wenn man doch weiß, wie viele Ruderschläge es sind, wieso sind Sie dann so überrascht, wie auf der anderen Seite vom See ist ein Internat, wo Mädchen sind? Was haben Sie denn sonst da drüben gemacht? Oder
Naja,
woher?
und dann halt diese durch diese falsche Abmischung ja noch diese Verwunderung, also dass die auf einmal erfahren, dass Sonja drüben Lehrerin ist. Und man denkt, ja, das wissen die doch schon von Seite 1. Also es war wirklich, also es war wirklich, also es war ein komplexes Hörspiel.
Vielleicht hatten
Also
die auch ganz
er
kurze
hat ihn dann nicht im
Ruder.
Landschulheim. Ich meine, das muss man auch mal überlegen hier. Das war ja die noch viel größere sportlichere Leistung. Hier Fräulein Wagner. Die da irgendwie fast ein Jahr mit dem Pferd unterwegs ist.
Ja, weil die gerade ausreiten wollte. Aber das
Ja,
könnt ihr in
das.
unserem Podcast über die Hanni und Nanni-Serie nachhören.
Ich habe es eben nochmal nachgeguckt, nur zur Beantwortung. Also die von mir geschätzte Susanne Wolke, nicht Emanuela Damm, um Gottes Willen. Aber weil wir über Susanne Wolke sprachen, die hat die Rolle der Beatrix. Das ist
Okay.
die da Akkordeon spielt und von Stefan dann überrascht wird.
Okay, dann gehen wir zu Folge 4, würde ich sagen. Das ist auf Schreckenstein gibt es täglich Spaß. Da passt es jetzt mit dem Cover auch wieder nicht so richtig. Ich weiß aber nicht, woher dieses Cover stammt. Denn das eigentliche Cover war ja, wie gesagt, das von Platte 3 mit der Jungen in der Ritterrüstung, der sein Rennrad irgendwie schultert. So ist auch mein Buch, was ich hier habe. Wo dieses Motiv jetzt herkam, weiß ich nicht. Vielleicht gab es auch ein Sammelband, wo das so verwendet wurde. Aber zumindest passt der Titel wieder, wenn ich das noch richtig weiß, Henning, oder? Das dritte Buch hieß doch Auf Schreckenstein gibt es täglich Spaß.
Würde ich auch sagen, ohne es beschwören zu wollen, ja.
Also es kann ja auch sein, dass dieses Motiv, was vorne drauf ist, dass das eine Zeichnung von dem Moras war, die nicht verwendet haben. Oder vielleicht war es eine Zeichnung aus dem Buch, also gar keine Titelillustration, die einfach nur koloriert wurde oder sowas.
Das
Vielleicht
kann
gab es von dem
natürlich
Buch
sein,
auch
ja.
drei Fassungen.
Genau.
In der Tat. Nein, aber also laut Recherche im Internet, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, heißt das dritte Buch Auf Schreckenstein gibt's täglich Spaß und erschien 1966. Und hier kann man Inhaltliches sehr einfach machen, denn es kommt ein neuer Schüler auf die Burg, Andi. Und Andi wird gesprochen vom sicherlich allen Hörern bekannten zweiten Detektiv der drei Fragezeichen, Jens Wawacek. Gibt der hier sein Debüt? Nee, ne? Das war es nicht ganz bei Europa, oder?
Ich würde sagen, in Black
Nee.
Beauty 4, ne?
Ja,
Der
Black
kleine
Beauty 4,
Fallensteller.
genau. Und das dazu parallel ist erschienen die Hexe Schrumpeldei und ihre Wunderbrille, Folge 4. Da ist er auch dabei. Also das ist jedenfalls 1977 war sein Debüt und das ist ja 1978 hier.
Okay, ja. Er kommt, wie gesagt, auf die Burg und das wäre jetzt sicherlich mal ganz spannend. Das, was ich über Oliver Hassenkamp, den Autor der Reihe, herausgefunden habe, er hat im Grunde mit Stefan, dem ersten Jungen, der auf die Schule aufs Internat neu kommt oder auf den Schreckenstein, und mit Andy so zwei Alter Ego von sich selber erschaffen. Denn er selber war begeisterter Musiker in einer Jazzband und er war begeisterter Rennradfahrer. Und das ist der wesentliche. Ja, das wesentliche Hobby, was Andy neu auf die Schule mitbringt und was auch die Handlung maßgeblich prägen soll, der Radsport. Andy wird von Mücke aufgefordert, etwas für die Schülerzeitung zu schreiben und er überlegt sich, was er wohl schreiben könnte und beschließt sich dann von einem Radrennen in Italien zu berichten. zu dem er mit Dampfhals sozusagen mit dem Rennrad hinfährt, was den zweiten Teil des Buches eigentlich komplett einnimmt dann später. Vorweg, bevor ich euch dazu befrage, muss man sagen, es fand die einzige Umbesetzung in der Stammcrew der Schreckensteiner hier statt. Der Direx, der Rektor, wird leider nicht mehr von Gerd Hartig gesprochen, wie in den Platten 1, 2 und 3, sondern hier übernimmt nur Lothar Grützner. Bei weitem kein schlechter Sprecher, aber Gerd Hartig war schon sensationell gut mit den wenigen Sätzen, die er hatte, in meinen Ohren damals. Und mit Grützner war dann einer von den vielen guten Europasprechern an Bord, der aber nicht diese Einzigartigkeit in der Rolle für mich mehr hatte. Ich glaube, deswegen, die vielleicht in einem zweiten Rutsch aufgenommen worden sind im gleichen Jahr, Markus. Was meinst du dazu? Passt das von den Serienbestellnummern oder so ungefähr? Oder sind wohl alle fünf in einem Paket erschienen?
Also die Katalognummern liegen tatsächlich hintereinander, dieser fünf Schallplatten. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die in zwei Staffeln aufgenommen wurden. Das merkt man nochmal ganz gut daran, dass die Werbung auf der Coverrückseite der LPs bei den ersten drei Platten auch nur bis Platte 3 reicht und Platten 4 und 5 noch gar nicht zu sehen sind. Und auch die Umbesetzung spricht dafür, dass das in zwei Passagen aufgenommen wurde. Denn ein ähnliches Phänomen gibt es bei diesem Heidi Sechsteiler. Da ist nämlich auch erst Gerd Hartig der Almühi und auf einmal ist es Hans Paetsch. Also da offenbar war der Gerd Hartig dann nicht mehr stand nicht mehr zur Verfügung. Ich bin sicher, es sind zwei Passagen gewesen, in denen das aufgenommen wurde.
Es ist ja auch irgendwie ein
Okay.
ganz anderes Hörspiel, nicht? Also es beginnt ja mit der Handlung hier Andi, Jens Wawracek, der gar nicht lustig auf Burg Schreckenstein hier in seiner eigenen Schule erst Konrad gefoltert hat, indem er ihm irgendwie Feuer vor die Füße gelegt hat und Moos in den Mund gestopft hat. Also
Also im Grunde überhaupt der
völlig.
wunderbar nach Schreckenstein bei diesen
Ja,
Folgedamethoden, das
also
muss man jetzt wirklich mal
er
sagen.
qualifiziert sich dann sozusagen für Schreckenstein. Aber es ist ja ein ganz anderer Handlungsort und als er dann nach Schreckenstein kommt, trifft er auf Oliver Rohrbeck, der eben auch neu ist. Klingt hier auch noch so ein bisschen wie Grisou, der kleine Drache, den er ja mal gesprochen hat. Und dann kommen eben auch Personen wie oder Sprecher wie Marga Maßberg da rein. Also man hat erstmal das Gefühl, es ist ein ganz anderes Hörspiel, andere Sprecherriege. Und ja, alles Bekannte findet sich dann, oder mehr oder weniger alles Bekannte aus den anderen Folgen, kommt erst so auf Seite 2. Also ich
Hat es
sag,
dir denn gefallen, Henning? Das
okay,
Hörspiel hat mir sehr
mach.
gut gefallen. Ich mag das Buch eigentlich auch sehr gerne. Ich finde interessant, dass da jetzt mal Fokus auf andere Personen gelegt wird. Also mit Andy auf jeden Fall natürlich. Und Dampfwalze wird ja auch mal ein bisschen positiver dargestellt auf einmal. Der kleine Herbert. Deshalb mag ich das Buch sehr gerne. Und ich finde, das ist in dem Hörspiel auch sehr gut alles umgesetzt worden. Mir sehr gut gefallen.
Ja, es ist auch relativ clever gekürzt worden, noch so im Verhältnis zum nächsten Band, zu dem wir gleich kommen, oder der nächsten Platte. Es fehlt eigentlich von diesen Streichen, also es gibt ja diesen Streich, dass sie die Autos oder Motorräder und so weiter der Lehrer allesamt in den Esssaal nachts heimlich räumen, wie auch immer das vorgehen soll. Das wäre jetzt mal völlig außen vor gelassen. Und es gibt im Buch dann nämlich eine Retourkutsche von einer anderen Truppe, die an dem Streich nicht beteiligt war. Das sind in dem Fall Dampfwalze, Klaus und noch irgendwelche Jungs.
Dieter, glaube ich noch, ja.
Ja, die dann nämlich die Pferde, wo auch immer diese Pferde herkommen, auf jeden Fall Pferde in den Speisesaal sperren.
Das ist im Buch etwas unvermittelt, in der Tat.
Ja, die waren auf einmal da und das führt nämlich dazu, das sagte ich eingangs, sie müssen dann als Strafmarsch werden Dampfwalze und seine Mittäter dann, sie müssen nach Krumplingen oder Krumbingen, irgendwie so ein Ort in der Nachbarschaft, müssen sie Strafmarsch machen, hin und zurück. Was aber im Hörspiel außen vor gelassen wurde. Ich finde die Geschichte nicht mehr ganz so, also das Hörspiel gefällt mir nicht ganz so gut wie das vorherige. Warum, weiß ich gar nicht so genau. Vielleicht, weil es am Ende gar nicht mehr auf der Burg spielt oder so, weil eben dieses Rennrad oder das Radrennen besucht wird, so rum. Ja, aber Markus, du hast noch nicht gesagt, wie es dir gefallen hat.
Also ich kann mit Folge 4 und 5 nicht mehr so viel anfangen. Also ich finde Jens Wawracek wie immer super. Ich finde, der macht das wirklich toll, die Rolle. Aber mir passiert da viel zu wenig auf der Platte. Ich fand diese beiden Streiche, also einmal, dass sie sich da in den Ritterrüstungen verstecken während der Party, und auch diese Sache mit den Autos. Ja, also dafür, dass das so zwei Drittel der Platte einnimmt, fand ich das ein bisschen mau. Was ich ganz gut fand, war, dass man auf einmal merkte, dass die Ritter da Streiche spielen und untereinander so rivalisierende Gruppen sind. Das ist so in den ersten drei Folgen nicht ganz so deutlich gewesen. Also ich weiß, dass Rohrbeck dann irgendwie sagt, ja, aber dann wären ja zwei Streiche im Gange. Das fand ich so, das fand ich ganz gut. Ansonsten finde ich, ist dort ein eindeutiger Knick in der Reihe, aber.
Ich finde auch ein bisschen schwach, dass dann Oliver Rohrbeck und Jens Wawracek in ihren Rollen auch nur Beobachter sind der Schreckensteiner, wie sie einen Streich spielen mit diesen Motorrädern und so weiter und dass sich so untereinander nur zuflüstern, was da passiert. Also im Grunde sind sie nur Beobachter und der Hörer eben auch nur so am Rande. Und ja, dazu kommt noch, dass Karl-Heinz Hess irgendwie ausgefallen ist, der tritt nicht mehr in Erscheinung. Ja, ich finde aber Friedrich Hay ist hier sehr gut. Also der hat mir hier sehr gut gefallen bei diesem Rennen. Und ja, aber es ist eine etwas schwächere Folge.
Und es gibt noch einen logischen Fehler. Die gucken ja nachher alle zusammen diese Fernsehübertragung aus Italien. Und wenn man genau aufpasst, dann hört man das unter den Zuschauern, unter den Stimmen, wie Jens Wawracek ist, der ja eigentlich jetzt gerade in Italien ist. Aber gut, das sei verziehen. Das, also wenn man
Ja,
aufpasst,
das ist
ist
in
es
einer
einmal
Mengenszene
durchgehauen.
gemacht worden.
Ja, ist okay, ist okay.
Dann kommen wir auch schon zur letzten Folge dieser kleinen, im Kern, wie ich finde, immer gemütlichen Hörspielserie. Das ist die Schreckensteiner auf der Flucht. Erschienen auch 1978, wie wir gerade schon sagten, im zweiten Schwung. Ist in der Realität das vierte Buch. Und der Inhalt ist schnell erzählt. Mitten im Winter fällt die Heizung aus auf Schreckenstein und das Unvermeidliche geschieht. Die Ritter sind gezwungen, nach Schloss Rosenfels aufs Mädcheninternat überzusiedeln, um dort unter den strengen Auflagen der Direktorin Fräulein Dr. Horn für einige ja, zu überwintern, auf gut Deutsch eigentlich. Trotz all der Verbote, die es auf der Burg gibt, kommt es zum ersten gemeinsamen Streich von Mädchen und Rittern. Ja, und damit ist das Hörspiel auch wirklich erschöpfend erzählt. Für mich ein kleines, kurzes und gemütliches Hörspiel. Toll gemacht, finde ich, was die Geräuschkulisse angeht. Das spielt, wie gesagt, im Winter. Der Schnee, die knarzenden Türen etc., das ist alles schon die Kirchturmuhr, die man hört, schon wirklich gut und liebevoll umgesetzt, wie ich finde. Muss anmerken, dass ich die Bestrafungsszene von Dampfwalze als Kind und bis heute wirklich unangenehm fand. Also das stieß mir immer komisch auf und fand ich eigenartig irgendwie. Und bevor wir jetzt auf Buch- und Hörspielunterschiede kommen, erstmal zu Markus und Carsten, den Hörspielkennern. Wie gefällt euch die letzte Folge? Markus, fangen wir bei dir an.
Ich finde sie gemütlich, aber relativ belanglos. Das liegt aber auch daran, dass im Grunde aus dieser Situation, die müssen jetzt auf das Mädcheninternat umziehen und das bietet ja einen Riesenstrauß an Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen, da im Hörspiel eigentlich nur dieser Streich überbleibt, wo sie die Uhren verstellen. Ist ganz lustig, aber ist jetzt nicht kriegsentscheidend. Was ich immer sehr lustig fand, war diese Szene am Anfang, als ich glaube, Fräulein Dr. Horn ja nach Schreckenstein kommt und mit Mauersäge darüber diskutiert, ob die Jungs da jetzt umziehen können. Und da wird doch zwischen den Rittern diskutiert, irgendwie, ob das wirklich Fräulein Dr. Horn ist. Und da ist Wawracek einfach super. Da meint er so, ich kenne doch ihren Haarknoten und die aufgepumpten Beine. Fand ich immer super lustig als Kind. Aber ansonsten muss ich sagen, geht es dann relativ ereignislos weiter. Und diese Bestrafungsszene von Dampfwalze, die findet ja im Grunde auch so im Off statt. Die wird ja, gut, die möchte ich jetzt auch nicht hören, das ist nicht der Punkt, aber da wird ja auch nur darüber berichtet, die ist mir nie so aufgefallen. Und dann finde ich eigentlich dafür, dass da so dieser Umzug erfolgt, finde ich dann das, was, wenn man das Buch nicht kennt, im Hörspiel dort passiert, einfach mau. Gemütlich, aber mau.
Okay, und du, Carsten?
Ja, ich muss sagen, ich habe mir kaum Notizen dazu gemacht und mir fällt die Handlung auch schon fast gar nicht mehr ein. Ich weiß nur, ja, man zieht ja auf diese Mädchenschule und ja, die Heizungen sind irgendwie ausgefallen. Das erinnert mich an irgend so eine Hani und Nani-Folge. Irgendwie, ich weiß es nicht welche, aber es,
Was?
so das Feeling ist da.
Ach, Nio Nani ist nie die Heizung
Nee.
ausgefallen. Also
Okay.
ich bin da relativ textsicher, das muss
Dann
ich
war es eben einfach,
eingestehen.
dann war es eben einfach kalt auf der Burg.
Ich würde
Irgend
dir einfach, ich
sowas.
glaube, ich würde gerne Markus ein T-Shirt schenken, wo drauf steht, bei Hani und Nani ist nie die Heizung ausgefallen. Das ist ein Satz, der
Ich
noch nie
wäre
gesagt
bereit,
worden
das mit
ist.
Stolz zu tragen.
Und wie bei Teil 4 ist auch hier Karl-Heinz Hess nicht anwesend. Also wahrscheinlich wurden beide Folgen zusammen aufgenommen. Ja, die Prügelstrafe habe ich hier auch notiert. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was da genau passiert ist, aber irgendwie, dass es heftig war. Auf der B-Seite ist wieder das Team aus Folge 1 bis 3 stärker vertreten. Und das auch wieder analog zu Folge 4, wo die auch erst auf der B-Seite in Erscheinung treten. Ja, und ansonsten ist mir da gar nicht so viel in Erinnerung geblieben, denn da sind ganz viele Szenen, die nur im Speisesaal spielen, also da ist nicht viel Handlung.
Ja, dann kommt der große Moment, ne? Der Henning, wir beide kennen das Buch.
Ja.
Ich weiß nicht, ob wir jetzt aufzählen müssen, was alles fehlt, aber es passiert halt so viel mehr. Es ist.
Ja. Aus Lesersicht ist das Hörspiel eine Unverschämtheit, finde ich, weil das
Ja.
Buch wird dann in keinster Weise abgebildet. Ich finde, das ist das erste Buch auch aus der Reihe tatsächlich, wo ja die Mädchen eine größere Rolle spielen, wo noch mehr interagiert wird zwischen Mädchen und Jungs, wo die Horn auftritt. Also ich finde, das ist eigentlich das erste interessante Buch aus der ganzen Reihe, so für mich zumindest. Ab Band 4 wird es interessant. Und ja, das Hörspiel ist das Schlechteste aus der Reihe. Schade. Wirklich schade.
Ja, das stimmt. Das ist
Was, der müsste, musste noch mal erklären, was ist denn da sozusagen im Buch mehr los?
Achso, es fängt mit der Faschingsfeier an, dann geht es darum, ob die Schüler überhaupt, die Jungs, auf das Schloss Rosenfels umziehen können, ob das eine gute Idee ist, dann ziehen sie um, dann versucht die Horn, die, also Frau Dr. Horn, die Schulleiterin, die beiden Gruppen nach möglichst zu trennen. Das gelingt dann erst und dann versuchen sich halt, ja, daraus ergeben sich so viele Folgen und Streiche, dass, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, tatsächlich.
Ja, also ich versuche es gerade mal, was mir einfällt. Es ist, die Ritter treten in einen längeren Waschstreik und verweigern sich
Ja.
zu waschen. Das kommt ja einmal im Hörspiel ganz kurz angerissen
Ah,
vor, mit, dass sie ein
habe ich da auch nie
Trimesterhemd
Trimesterhemd,
haben.
genau. Das
Genau.
können die beiden Fachleute vielleicht mal erklären, weil dieser Dialog mir als Kind nie klar war, weil irgendwie ist denn das, das sind unsere Hemden und dann sagt Sonja irgendwie so, und dann messt ihr wie ihr Dreckspatzen und dann man weiß gar nicht, was ist jetzt eigentlich das Ding? Vielleicht könnt ihr das
Ja,
mal
sie waschen
aufklären.
ja nun ihre Trimesterhemden nicht mehr, weil es ist ja so kalt. Sie sollen ihre wärmsten Sachen anziehen. Und daraus folgern sie, dass sie immer dasselbe wärmste Hemd anziehen, das sie dann auch nicht mehr waschen können. Und das entwickelt so eine Art Fettschicht offenbar. Und wenn man das dann in die Ecke wirft, dann sinkt das nicht mehr zusammen, sondern bleibt stehen.
Ah,
Und daraus entsteht so eine Art Wettbewerb, wer denn das am höchsten stehende Hemd hat. Und das kriegen die Mädchen spitz und finden das natürlich relativ widerlich. Und ich weiß gar nicht, wie es aufhört. Ich finde das auch relativ, genau. Und daraus folgt ein Streich der Mädchen. Sie klauen denen also die Hemden und waschen sie, wenn ich das recht erinnere im Buch.
Ja, und dann geht es so weit, dass die Jungs werden dann aufgefordert, dass Fräulein Dr. Horn kontrolliert jeden Morgen, ob die Jungs ein frisches Hemd anhaben, was sie nicht am Vortag anhatten. Und da fühlen sich die Jungs wiederum dann so gegängelt, dass sie anfangen, untereinander die Hemden zu tauschen und sie trotzdem nicht waschen. Das geht über mehrere Kapitel, dieses
Ja, muss
ganze
ich auch
Thema.
sagen, ist ganz drollig irgendwie, muss ich sagen. Fehlt tatsächlich, wenn man, hätte man was draus machen können, ja.
Da war wirklich was drin, weil das geht über mehrere Kapitel und ist wirklich witzig, weil es endet dann auch damit dann, dass die Jungs den Mädchen alle Fenster in den Badezimmern klauen und die Fenster ausheben. Was dann natürlich wieder von Dr. Horn spitz kriegt und sagt, das geht natürlich so nicht, bla bla. Dann aber die Jungs ihr das verkaufen als, nein, nein, hier ist ja alles krumm und schief. Wir müssen die Fenster alle durchprobieren und so anpassen, dass nirgendwo ein Spalt entsteht und kalte Luft ins Haus zieht. Das geht noch ein bisschen hin und her. Dann wird eine Bobbahn gebaut am Hang von Schloss Rosenfels
Oh,
runter zum
das fehlt auch,
Kapellsee.
ja.
Das ist komplett weg. Das ist auch super. Es endet damit, dass sie natürlich mit der Fräulein Böckelmeier im Eis einbrechen, aber die schnellste Zeit gefahren sind wegen ihres Gewichts, was sie mitbringt. Und dann gibt es, endet das Ganze bei einem Faschingsfest am Ende, wo was natürlich dann wieder alle versöhnt, wo aber dann auch Fräulein Böckelmeier und die Horn und der Rex und Mauersäge und so weiter alle zusammenkommen. Also in dem Buch steckt wirklich eine Menge drin. Und ich habe die ja auch, da kommen wir gleich noch drauf, die ersten 6 Bände gibt es allesamt von Rufus Beck gelesen, als Hörbücher. Und die sind auch bis heute noch überall auf den gängigen Streamingportalen zu hören, gibt es als CD günstig zu kriegen. Und Da hat er erst, ich glaube, nur für dieses Buch oder erstmalig für dieses Buch hat er drei CDs gebraucht beim Lesen. Alle anderen waren reine Doppel-CDs. Also sprich, es ist auch ein bisschen dicker als Buch und es ist einfach auch mehr drin, mehr Text. Also der Oliver Hasenkamp hatte mit dieser vermeintlich genialen Idee für diese Serie, der Verlegung des Standortes etc., eine gute Idee gehabt und hatte auch gute Ideen, damit ein Buch zu füllen. Und wenn man das halt weiß, dann ist diese Platte wirklich eine Enttäuschung.
Ja, das scheint mir sogar auch so jetzt mit dieser kurzen Besprechung so, ja.
Als hätte Europa schon die Lust verloren, so ein bisschen, oder?
Ja,
Man
oder
hat das Gefühl, so
hat
kommt mir das
H.G.
vor.
Francis Franciszkowski als Skript- oder Buchbearbeiter einfach sagte, das ist so viel, da nehme ich mir ein kleines Ding raus und erzähle das möglichst alleinstehend. Und dieses ganze Thema Sauberkeit, Waschen und Co., ach Gott, das braucht schon zu viel Platz für meine Art zu arbeiten und zu kürzen.
Und wenn man dann mal die Transferleistung erbringt, wie viele Streiche in einem einzelnen Film dieser Reihe die Lümmel von der ersten Bank untergebracht werden, die gibt es ja mittlerweile, glaube ich, sogar auf Blu-ray oder so.
Ich hörte davon.
Ach, du bist ja nur neidisch.
Oh ja.
Ein großes Wort in dem
Ja. Aber mir ist noch
Zusammenhang.
was anderes aufgefallen. Es sind ja alle fünf Teile 1978 entstanden, oder? Es ist ja sonst immer bei Black Beauty und überall gewesen, dass zwei Folgen im Jahr rauskamen, dann mal eine, oder bei Rätsel um auch immer so ein Zweierpack pro Jahr. Das ist ja hier doch irgendwie eine Ausnahme mit
Ja,
vier,
kurz und
fünf
heftig
Folgen in
sozusagen,
einem
ja.
Jahr.
Dann können wir uns jetzt auch dem widmen, was ja natürlich auch ein Thema ist. Warum gab es nur fünf Folgen? Also sprich, warum wurden nur vier Bücher vertont? Und spannend natürlich auch die Frage, das gab es ja meines Erachtens nach, abseits von Winnetou oder Karl May jetzt mal außen vor, nicht sonst
Vorsichtig,
irgendwie.
vorsichtig.
Ja, nicht sonst noch mal irgendwo, ich spreche ja nicht über Karl May und Winnetou,
Okay, gut.
dass man einem Buch zwei Platten widmete. Das kannte ich bei Europa sonst nicht. Das wäre so, als wenn du sagst, Fünf Freunde Folge 1, erzählen wir auch zwei Platten. Das ist ja also wirklich
Ja,
ein
nun muss man
Unikum.
vorsichtig sein. Was die Serien angeht, gebe ich dir recht. Aber früher war das schon so, dass man diese etwas längeren Geschichten, dass man denen auch zwei Platten gegeben hat,
Ja,
so eine
ich meine jetzt aber ja für
Abenteuergeschichte.
eine
Und ich
Serie.
finde.
Das war ja von vornherein konzipiert
Ach
als
so,
Serie. Und es muss ja so
ja.
gewesen sein, dass basierend auf der Theorie, dass Heike Dine Körting das erste Buch bearbeitete und sagte, da ist so viel Stoff drin, da machen wir zwei Platten raus. Und wir holen uns den Titel von Folge 2 aus dem Sammelband, den es schon gibt und so weiter und so weiter. Und dann nimmt sie das nächste Buch und sagt, das schaffe ich auf eine Platte. Nimmt sie das nächste Buch und sagt, ja, nee, das macht jetzt Herr Franciszkowski dann bitte. Das ist ja schon
Und
irgendwie ein
bei
bisschen
Folge 5 sagt
eigenartig.
Franziskowski, nö, da habe ich jetzt auch keine Lust mehr
Ja,
zu.
genau. Und das ist jetzt ja schade. Jetzt übergebe ich gerne mal an Henning. Henning, dann kommt das Rätsel von Burg Schreckenstein, die Folge, wo ja Diebe auf der Burg heimlich wohnen, ne, die sich später als neue Schüler enttarnen. Zwei neue auf Burg Schreckenstein, der nächste Band, Jerry und Benny. Dann kommt Alarm auf Burg Schreckenstein, da geht es um ein gestohlenes Armband. Dann gab es bereits Folge 8, Graf Dracula auf Schreckenstein, das ich geliebt habe als jugendlicher Leser. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, Henning.
Ich fand das auch ganz toll, dass die mit der Filmproduktion, ne, wo die den
Genau,
Horrorfilm drehen. Super,
genau.
ja.
Also diese Vorlagen waren ja alle da und wie schade, dass sie nicht umgesetzt worden waren. Also gibt
Ja,
es eine
ich.
Theorie dazu?
Zumal muss ich ganz einfach aus meiner Sicht, dass auch die Bände immer besser werden. Also das ist
Ja,
ab
das wird,
5 wird es
danke.
immer besser.
Ja, er hat sich warm
Und umso
geschrieben eigentlich
rätselhafter,
mit den ersten
aber
Bänden.
Markus wollte was dazu sagen. Nee,
Ja.
alles gut. Nee, ich glaube euch das auch. Also das mag auch sein, man muss sich ja manchmal ein bisschen warm schreiben und so. Also meine Theorie ist dazu, also wenn man das jetzt mal auf die Europa-Produktion dieser Jahre bezieht, jetzt nicht nur auf Schreckenstein als solches, hatte man ja angefangen, viele Jugendserien auszuprobieren. Also Tina und Tini, Bille und Zottel, Die verwegenen Vier, Trixie Belden und so weiter. Man hat alles so ein bisschen angerissen und so probiert, so mit welcher Serie können wir gut landen. Und ich gebe zu, das ist dann erst im nächsten Jahr passiert, aber es war ja schon Ende 78, das hat Heike Dine Körting ja erzählt, liefen ja schon die Vorbereitungen für die drei Fragezeichen. Und meine Theorie ist, dass man sehr viele Serien dann so hat auslaufen lassen, weil man sich auf die drei Fragezeichen konzentriert hat. Und ich denke mal, wir gehen ja nun immer so von der Seite ran, hat das Spaß gemacht, ist das gut erzählt und kannte ich die Bücher und wie sind die Sprecher? Man wird da ganz knallhart drauf geguckt haben, wie waren die Verkaufszahlen.
Völlig klar,
Und es
logisch.
ist nur, das ist eine Theorie. Ich denke einfach mal, Schreckenstein ist nicht so eingeschlagen. Also das Gegenargument, warum gibt es von Trixie Belden 10 Folgen, das kann ich nun wirklich nicht beantworten, weil ich frage, warum gibt es Trixie Belden überhaupt als Hörspiel?
Ja, oder als Buch.
Sorry an Susanne Wolko, aber ich denke mal, das wird der Grund gewesen sein. Man hat es ausprobiert und es hat nicht so gegriffen, wie man erhofft hat. Und das, was wir auch schon mal so besprochen hatten, Holger, ich denke auch mal, es war ein irrsinniger Aufwand, da immer so 10, 12 Jungs zusammenzutrommeln, die dann alle die Schüler sprechen. Gerade mit dem Blick darauf, dass ja in den neuen Büchern ja immer mehr Leute dazukommen. Nicht? Das heißt, du hast Stefan Schwade, du hast Jens Wawrczeck, du hast Oliver Rohrbeck, Stefan Krischinski, die hast du alle verbraten und jetzt kommt auf einmal jemand Neues, der eine große Rolle hat, einen großen Auftritt. Wen nimmst du denn jetzt? Ja gut, einmal kannst du vielleicht noch Andreas Fröhlich nehmen, aber dann, sag mal, dann kommst du auch langsam in Schwierigkeiten. Das wäre meine Theorie, dass man gesagt hat, so, alles auf Schwarz, sprich die 3 Fragezeichen und fertig.
Ja, also muss man ein Stück weit relativieren. Das sind natürlich alles Theorien, die ich nicht widerlegen kann. Aber es kommen nicht so viele neue Charaktere dann erstmal in die Buchserie rein. Also in den
Okay.
Bänden, die dann erschienen sind, ist nicht. Es kommt zwei neue Jungs dazu. Stimmt schon. Benny und Jerry ziehen ein auf der Burg im Band Nummer 6. Zwei neue auf Burg Schreckenstein. Und dann kommt eine Konstanz rein. Dann ist relativ Ruhe. Und Henning, du wirst mir recht geben, wie wir gerade schon angerissen. Graf Dracula auf Schreckenstein, dann kommt die Folge Verschwörung auf Burg Schreckenstein, das ist der 9. Band. Da müssen die Mädchen wiederum, Achtung, natürlich, das Fundament sagt ab, auf Schreckenstein einziehen. Bietet sich ja an, dass das auch noch passieren muss. Was aber als Buch wieder spitze war damals, oder?
Fand ich auch großartig. Aber es spricht auch wieder, finde ich, eher für Markus' These. Auf einmal braucht man dann noch 10 bis 12 Mädchen, die da auch vernünftig sprechen
Ja,
können.
das stimmt
Vielleicht war das auch
natürlich
ein
auch.
Problem.
Ja, also 1978, wenn ich hier der Internetseite, auf der ich gerade bin, Glauben schenken darf, gab es in der Tat aber auch schon Bücher. Da geht es um ein Sportfest, was immer aufwendig ist, glaube ich. Dann kommen drei Schüler aus der Stadtschule aus Neustadt, kriegen eine Rolle in dem Band Raub auf Burg Schreckenstein. Richtig kompliziert dürfte es dann geworden sein, das Burggespenst von Schreckenstein zu verhörspielen, denn da wird ein Hotel auf der Burg eröffnet. Also das heißt, man braucht noch einen ganzen Sack voll
Gott, oh Gott,
Gäste, die damit wohnen.
jetzt die Kriegselefanten.
Ja. Also das stimmt schon. Im Folgeband geht es dann so weiter. Da kommt dann eine Lehrerkommission auf die Schule und will das Modell Schreckenstein kennenlernen. Alles super Bücher, aber natürlich, man braucht eine ganze Menge Leute, die das mit Leben füllen, die Burg, ne?
Und jetzt kommt mein Argument. Und dann erscheint auf einmal die 3 Fragezeichen.
Und man ganz begeistert ist, als H.G. Francis einfach sagt: Moment, Moment, Moment. Onkel, Tante, Schrottplatz, ein Chauffeur, das ist ja hervorragend. Ich bin für diese
Genau,
Serie.
die Eltern von Justus sind schon tot, also die brauchen wir sowieso nicht.
Ja.
Freundinnen haben die auch nicht.
Ja. Ja, und
Stimmt.
manchmal kann ja auch ein Erwachsener ein Kind sprechen. Heike-Dine
Genau.
Körting, ne? Hier hat Annabelle geschlafen.
Ja, oder man besetzt einfach einen Sprecher doppelt als Skinny Norris und Chauffeur Morton. Ja, ja,
Ja,
ja.
wobei Heike-Dine Körting ist bei Schreckenstein 3 in 4 Minirollen zu hören, aber egal. Kommen wir so langsam zum Schluss unserer Betrachtung der Schreckenstein-Reihe. Wo kann man die Serie heute noch hören? Leider kann man die gar nicht mehr hören, offiziell. Weder digital noch sonst im Handel. Sind die 5 Schreckenstein-LPs und MCs, die übrigens, das weiß ich, komplett ungekürzt waren als Kassetten, also LP und MC entsprechen sich exakt, nicht mehr offiziell kaufen oder hören. Wir können deswegen nur auf eBay verweisen, wo man die MCs auf jeden Fall relativ leicht zusammenbekommt und auch die LPs nicht wirklich schwierig ist, finde ich. Also ich habe mich da nicht schwer getan in der Vergangenheit, die zu bekommen. Dringend abraten müssen wir von den Schneider Buchverlag
Oh
Hörspielversion
ja.
aus den 80ern.
Bäh, 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 bäh,
Ja,
bäh, bäh.
so die Reaktion nachher nehme ich, dass nur Markus die auch kannte.
Ja, ich
Ja,
habe mal
also
reingehört
genau.
auf YouTube. Ach, Gott, jetzt so ganz schlimm fand ich sie nicht, aber hat keine Europa-Qualität natürlich.
Ich fand die ganz schrecklich. Also ich habe mir die damals auf dem Flohmarkt gekauft, weil die ja zumindest von der Anzahl her über die 5 Folgen hinausging, die es bei
Ja,
Europa gab.
7 Stück
Und da
haben
habe ich
die
gedacht,
gemacht und auch mit echten Covern. Also die haben nichts vertauscht oder gekürzt, aber ein Buch, eine Kassette und es gibt 7 Folgen.
aber wenn ich das richtig erinnere, mit deutlich hörbarer bayerischer Mundart. Deutlich hörbar. Also das waren alles keine Profis, damit kann ich leben, aber es war wirklich so, also in meiner Erinnerung, das ist jetzt Jahre her, so wirklich so, ja, Ottokar, warst du schon beim Rex? Ja, nein, da komme ich gerade her und so, nee.
Ja, es ist, ich habe es neulich nochmal wieder versucht und war, es ist fürchterlich. Also es ist talentfrei, auf beiden Seiten des Kapellsees ist man auf dem Regiestuhl und in der Sprecherkabine nicht mit Talent gesegnet gewesen. Das ist in den 80ern versucht worden, im Zuge dessen, dass der Schneider Verlag halt eigene Hörspiele probierte. Empfehlen kann ich die schon angesprochene Hörbuchreihe der Schreckenstein-Bände, die liest Rufus Beck, natürlich ein absoluter Könner. Die sind in den frühen 2000ern erschienen, dass man die ersten 6 Bände ungekürzt hat vorlesen lassen von ihm. Die sind heutzutage auf Audible zu hören oder in den gängigen Streaming-Portalen. Kann ich wirklich nur empfehlen, sind ganz toll. Henning, kennst du die?
Nee, leider nicht.
Würde ich dir empfehlen, auch wenn du die Bücher kennst,
Okay.
ist wirklich toll zuzuhören, weil er das wirklich gut macht.
Basieren denn diese Hörbücher auf den Urbuchversionen oder auf den überarbeiteten Büchern?
Nee, das sind die überarbeiteten. Aber das fällt nicht wirklich ins Gewicht. Also mir ist das nicht irgendwo aufgestoßen, dass ich auf einmal denke, das kann man sich nicht mehr durchlesen oder sowas. Das ist mit als Beispiel mit der Geheimnis-Um-Serie deutlich schlimmer gemacht worden. Die wurden überarbeitet und es wurden Rollen anders benannt etc. Das ist hier nicht der Fall. Gut, dann können wir sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. In der nächsten Folge, die dann wie immer Ende Januar erscheinen wird, widmen wir uns einem ziemlich komplexen Themenkreis. Wir haben uns vorgenommen, über die Hörspielplattencover der Europa-Hörspiel-LPs zu sprechen. Auch für uns eine spannende Herausforderung, da wir zum einen glauben, dass sich damit noch niemand eingehend auseinandergesetzt hat, wie wir es vorhaben, und schon gar nicht in Form eines Podcastes, denn da besprechen wir ja etwas, was ihr in der Art nicht sehen könnt, dann mal so eben. Wie gesagt, dem Thema widmen wir uns in der nächsten Folge, die wie immer Ende Januar erscheinen wird. Wir sind selber gespannt, wie das Ganze sein wird und verbleiben mit macht's gut, euch einen guten Rutsch und bleibt gesund bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.
Tschüss.
Wir hören uns.
Tschüss.
Ciao.